Ja, Leute, hier ist der Howie. Was geht ab? Ey, hier ist die neue Folge Berghaus. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn das hier ist ein guter Podcast. Den kann man sich sehr, sehr gut anhören. Insbesondere, wenn man sich für die Themen Motorrad, Reise, Offroad, Motorrad, Klamottis und all den ganzen Quatsch interessiert, dann seid ihr hier ganz genau richtig, denn wir lieben alle das, was wir machen. Und wir haben gerade Themenwochen. Wir haben letzte Woche mit dem Georg zusammen über das Thema Erstausrüstung und Grundausstattung gesprochen. Heute geht's mit der Tina zusammen über das Thema, wie fange ich denn eigentlich an? Ne? Tina erzählt ein bisschen davon, wie sie in dieses ganze Thema Motorrad reingeschlittert ist und vor allem in dieses Thema, ja, Abenteuerreisen. Das, was uns so alle fasziniert und letzten Endes auch, wie sie in die Bärsbubble gekommen ist und was, wie das ihr Leben verändert hat und wie sie dann ganz am Ende auf Sardinien stand vor Herausforderungen, die sie sich vorher nie hätte zu träumen wagen. Eine wirklich schöne Geschichte und hier in der Bärsbubble kennen sie ja auch schon viele. Jetzt lernt ihr sie alle mal kennen da draußen. Und wenn ihr noch mehr Bärs kennenlernen wollt, dann solltet ihr die Zeit nutzen und jetzt in die Bubble kommen. Das heißt, ihr könnt hier auf den Link klicken, diesen Podcast unterstützen, das ganze Projekt Bärs on Tour unterstützen, vor allem aber auch Connections finden auf dem Discord und zum Heide-Treffen kommen. Das ist ein sehr unverfängliches, freiwilliges, nicht wirklich organisiertes Treffen der Bärs-Community, bei dem auch ich einfach ein ganz normaler, einfacher Gast bin. Und wo man sich trifft, wo man auf dem Campingplatz abchillt und vielleicht am Feuer irgendwie das ein oder andere Ding austauscht und dann auch mal eine Ausfahrt machen kann zusammen. Ey, es ist einfach der Wahnsinn, hat sich so entwickelt über die Jahre und das könnt ihr jetzt machen. Und wenn auch nicht, könnt ihr trotzdem in die Bubble kommen, denn es macht richtig, richtig Spaß. Klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch richtig viel Spaß bei der neuen Folge Berghaus zusammen mit Tina. Und vielleicht inspiriert das ja die eine oder die andere, auch ihre Träume wahr werden zu lassen.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Berghaust ist am Start.
Berghaust, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Yes, servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Was geht ab? Hier ist euer Lieblingsmotorrad-Reise-Podcast, der Berghaust. Und ihr hört's, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen heute. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das ja für Podcast, Radio und so weiter gar nicht so schlecht ist. Oder, Tina? Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
Tina ist heute hier. Sie ist live heute hier im Bärs-Studio. Ich habe extra ein bisschen aufgeräumt, auch wenn es immer noch furchtbar aussieht. Und ich habe sie auch vorgewandt. Es sieht ja auf, wenn man sie, hast du eigentlich mal vorher ein Bild gesehen vom Studio? Nee, ne? Immer nur das da.
Nur das im Hintergrund, genau. Mehr kenn ich auch nicht.
Das wie im Fernsehen mit Greenscreen. Da denkt man immer so, das sieht ja voll professionell aus. Und dann ist man hier und denkt, boah, die sind einfach, liegen einfach nur Kabel rum überall und 1000 Bildschirme wie auf Raumschiff Enterprise. Ja, so ist das halt, Tina. So ist der Zauber halt jetzt gegangen. Aber du bringst ja auch ganz viel Zauber mit, ne? Wir werden heute, ich muss mal mein Mikro ein bisschen drehen, dass ich dich ein bisschen mehr angucken kann, so. Wir werden heute ein bisschen über das Thema reden, Einstieg in unsere Passion, Einstieg ins Motorradfahren, ins Offroad-Motorradfahren und in dieses ganze Ding, in dem wir hier seit Jahren drin rumbabbeln, ne? Und du wirst ein bisschen erzählen, wie du denn eigentlich da hingekommen bist. Du wirst hoffentlich begeistert berichten, wie dass es immer noch total toll ist. Und vielleicht, das ist so meine Hoffnung, also erstmal hoffe ich, dass es alle euch da draußen ein bisschen interessiert, was Tina zu erzählen hat. Und du wirst vielleicht ja auch die eine oder die andere inspirieren. Ne? Denn du hast mir auch schon in vielen Gesprächen vorher gesagt, dass es die eine oder andere Hürde zu nehmen gab und dass sicherlich auch hier und da so auch Angst mal ein Thema war, ne? Je nachdem, was so auf dich zukam. Stichwort alleine im Gelände oder überhaupt so große erste Tour und so, dass man immer denkt, so ja, Bock ist da, kriege ich das alles hin und so. Naja, du sitzt jetzt ja hier, bist sogar mit Motorrad angereist.
Natürlich.
Mega nice, ja.
Ach, gerade waren es heute Morgen, aber mit Heizweste kein Problem.
Ja, genau, wir werden auch über Klamottis reden, wir werden über Erstausstattung reden. Ich bin sehr gespannt. Es passt eigentlich zur letzten Folge, in der ich mit Georg zusammen die übrigens jetzt rauskommt, an dem Tag, wenn wir aufnehmen, witzigerweise, aufgenommen habe, zum Thema, ja, was brauche ich da eigentlich, um loszulegen mit dem ganzen Ding. Ne? Und jetzt haben wir dich hier sitzen, wie schön eigentlich. Tina, vielleicht fangen wir so ganz smoothie mal an und du erzählst mal, wann du das erste Mal mit dem Thema Motorrad überhaupt in Verbindung gekommen bist.
Das fing bei mir eigentlich relativ spät an. Mein Freundeskreis, wo ich so um die 20 war, die sind alle Motorrad gefahren und auch mein damaliger Partner. Und der hat mich dann halt auch mitgenommen. Und da war es eigentlich schon bei der allerersten Fahrt so, dass ich Blut geleckt habe, dass ich gesagt habe, nee, ich will auf jeden Fall selber fahren.
Also da bist du hinten drauf mitgefahren, ja, ne? Genau. Als Sozia. Richtig. Ganz classic.
Ja. Ja. Aber da passt das halt so mit dem nötigen Kleingeld einfach nicht. Und ja, ja. Dann habe ich nochmal mit dem Studium angefangen.
Lass uns mal über die Sozia-Sache eben reden, ne? Also ist der Straßenfahrer gewesen?
Ja.
Ja. Also gar nicht so Offroad. Weil ich finde, Offroad-Sozia ist ja nochmal eine ganz andere Katastrophe. Ich bin ja einer der schlechtesten Mitfahrer der Welt. Ich habe mit der Karini schon mal drüber geredet. Sie ist auch eine schlechte Mitfahrerin, hat sie gesagt. Für dich war es offenbar okay. Du hast nur dann eher so Blut geleckt. Ich finde, man muss ein krasses Vertrauen haben zu dem, ne? Durch diese Schräglagengeschichte und natürlich ist auch Geschwindigkeit, Beschleunigung ein ganz anderes Ding als so im Auto.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da war ich auch noch so jung, da hat man sich da gar nicht so viel Gedanken gemacht.
Die Ironie der Risikobereitschaft im Alter, ne? Je älter, das ist ja eigentlich ist doch ironisch, je älter du wirst, desto weniger bist du bereit, Risiko einzugehen, obwohl du ja eigentlich viel weniger Leben noch vor dir hast, ne? Also, aber so ist es halt, ne? Ich erinnere mich noch dran, als ich meine Ninja damals hatte, die ja echt ganz schön Karacho unter der Verkleidung gemacht hat. Wenn ich da wen mitgenommen habe, ey, was da mal so rein sachlich abging, ne? Also wenn ich überlege, bin ich da hinten drauf mitgenommen. Also ich hätte meine Tochter ungern bei einem 20-Jährigen mit so viel PS hinten drauf gesetzt, ne? Aber ich habe natürlich, vor allen Dingen, wenn man da mal so, ich sag mal, wie es ist, so, damals fand ich es auch einfach cool, auf der Umgehungsstraße einfach am Hahn zu ziehen, ne? Sowas, was mir heute so gar nichts mehr eigentlich gibt, ne? Also das war halt das Geile. Und das fand ich total toll, ne? Wenn du dann. Das ist übrigens auch so ein Grund, ich schweife ganz schön ab, ne? Aber als ich das erste Mal Elektroauto gefahren bin, ne, alle sind ja immer so krass fasziniert davon, wie die so abballern, die Dinger, ne? Das ist ja auch so, das stimmt ja auch. Aber wenn man Motorradfahrer ist, ist es gar nicht so krass, ne? Weil Motorräder halt, man ist diese Beschleunigung ja schon gewohnt. Selbst ein mittelmäßig motorisiertes Motorrad, ja, weiß ich nicht, fährt ja in 5, 6 Sekunden auf 100 km/h, so, ne? Das egal, wir schweifen zu doll ab. Du warst Sozia, du hast entschieden, du willst es selber machen. Wie ging es denn weiter? Hast du dich dann gleich bei der Fahrschule angemeldet?
Nee, leider nicht. Also, das nötige Kleingeld hat halt gefehlt. Hab dann erstmal das Studium angefangen und.
Ach, dann ist das erstmal wieder so ein bisschen verschwunden, ja, genau. Im Koffer.
Und dann habe ich leider auch den Freund nicht mehr gehabt und so ist das Thema dann auch wieder ein bisschen halt in den Hintergrund gerückt. Und wo ich dann endlich fertig war mit dem Studium und ich dann, starten konnte, dann war Corona.
Ah, okay, jetzt wissen wir auch, wo wir uns zeitlich ungefähr befinden, genau. An welcher Stelle. Na klar. Übrigens, Motorradführerschein, Geld und so, ne? Da müssen wir mal kurz drüber reden. Das ist ja die erste Hürde, die man dann auch nehmen muss. Und ich kriege das mit, ich arbeite ja mit jungen Leuten in meinem anderen Job und da kriege ich oft mit, die machen ja Führerscheine, Digga, wie teuer das geworden ist. Das ist so insane.
Also ich glaube, ich habe knapp 2,5 bezahlt.
Ja, nur für Motorrad. Ne?
Nur für Motorrad.
Ja. Und das ist gut, kann ich dir sagen. Das ist ein guter Preis. Du bist nicht durchgefallen wahrscheinlich oder nichts. Ne? Ich kriege da mit, dass welche Autos machen. Da steht manchmal eine 4 vorne.
Was?
Ja klar, mit Wiederholung der Prüfung. Ja, ist das. Okay. Es fallen auch voll viele übrigens durch die Prüfung. Auch durch die theoretische. Das stand neulich in der Zeitung. Hast du es mitbekommen?
Nee.
Irgendwie so jede dritte fällt durch die theoretische Prüfung. Da habe ich auch so gedacht, Leute, was ist denn eigentlich los? Ich meine, das ist doch einfach nur wirklich auswendig lernen, oder?
Vor allen Dingen mit der App heute. Heutzutage kann man ja so viel rumlernen. Also ich habe ja meinen Autoführerschein auch nur um diesen Ankreuzbögen gemacht. Ja, genau, und also das ist
doch so kein einfacher. Medizinstudium so, nee. Weißt du? Naja, egal. Also, und dann kam Corona und da hat es dich dann nochmal gepackt. Hast du da zu viel Zeit, dich damit zu beschäftigen?
Genau, da hatte ich mich plötzlich Zeit, mich damit zu beschäftigen und dann musste ich auf der Arbeit auch in einer anderen Abteilung aushelfen und da waren ganz viele, die Motorrad gefahren sind.
Ja.
Und dann saßen die natürlich immer schön in einer Kaffeerunde da zusammen und haben erzählt und dann hat einer von denen das gleiche Motorrad gefahren wie mein Ex-Freund.
Oh.
Und da war natürlich wieder für mich wieder so, dass alles wieder von vorne angefangen hat.
Im Positiven?
Genau, im Positiven,
oh,
so, weil eigentlich hätte ich diese Maschine auch fahren sollen und er hätte sich eine neue gekauft.
So, jetzt musst du erzählen, was war das?
Das war eine BMW R 850.
Oh, über die kommen viele rein, ne? Liebe Grüße auch nach Berlin an der Stelle, ne? das ist ein Bike, Ach, warte mal, die R58. Mhm. Ach, sorry, Berlin, ja. Ich dachte, das wäre die F gewesen. Ja. Nee, warte mal, die R, das ist ja dann ein kleiner Boxer gewesen, oder?
Ja, oder?
Ja, die ist, auch, die ist ja...
Genau, ist ein Boxer auf
jeden Fall. Ja, das, ja. Die gab es ja früher, diesen kleinen Boxer, das ist ja mega cool. Da schreien ja heute ganz viele nach, dass man das wieder machen soll bei BMW unbedingt, ne? So, weil viele ja die Vorteile des Boxers sehr, sehr ins Herz geschlossen haben und immer sagen, ja, aber als Einstieg, ne, da geht das irgendwie nicht mehr. Welche Farbe hatte die?
Die war rot-metallic. Von meinem Kollegen war die silber, aber...
Ich versuche gerade meine aufzurufen, aber mein Internet ist mal wieder eine Katastrophe hier. Gut, dass wir live zusammensitzen. Mhm. So, sah die so aus?
Ja, genau.
Krass. Ja, cool, dass BMW sowas gebaut hat, ne? Guck mal, hier sogar mit hier Offroad-Reifen drauf und so gab's die. Ja. Ja, schade, dass nicht klappt. Ich habe keine Ahnung, liebe Leute, schickt gerne mal was zurück. Ich habe keine Ahnung, ob das ein sehr gutes Bike war. Ich meine, das wird ja einen Grund gehabt haben, dass die eingestellt wurde, ne? Aber Konzept überzeugt mich dolle, ehrlich gesagt. Wer weiß, wo die geblieben ist. Ich glaube, dass die auch recht beliebt ist und dass es die gar nicht so häufig gibt, ehrlich gesagt, die Maus. Ja. Warum, warte mal, der hat die dann gefahren, dein Kollege, da hast du die wieder gesehen, da hat sich das erinnert und dann hast du gedacht, ach ja.
Genau, und dann haben alle gesagt so, ja, wenn du den Schein machen wolltest, dann machst du einfach jetzt hast du doch genug Zeit dafür. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist diese Idee weiter in mir gewachsen und natürlich durch YouTube und dann guckt man sich irgendwelche Videos an, dann habe ich ganz viel Caro unterwegs geschaut.
Oder liebe Jens Grüße.
Genau. Und dann habe ich mich irgendwann angemeldet. Dann aber im Winter, dass ich dann erstmal über die Winterzeit Theorie machen konnte. Und dann stand ich in Startlöchern und wollte endlich die ersten Fahrstunden nehmen.
Aber dann hattest du, gerade mit dem Channel, den du gerade angesprochen hast, da geht es ja auch schon so ein bisschen um Abenteuer erleben, sag ich mal, mit dem Motorrad.
Es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich gerne reisen möchte.
Ja, cool.
Liegt so ein bisschen daran, weil meine Eltern irgendwie da sehr bequem waren und wir gar nicht viel als Kinder unterwegs gewesen sind und mich das irgendwie gereizt hat, auch einfach mehr Länder zu sehen und ich das so halt in der Kindheit nicht so erleben konnte.
Und wieso hast du gedacht zu dem Zeitpunkt, dass das mit dem Motorrad cooler ist als mit dem Auto zum Beispiel?
Ich bin schon Mountainbike gefahren und deswegen war schon diese Verbindung auch mehr im Wald zu fahren und einfach mehr in der Natur zu sein. Und dann war das sehr naheliegend, das dann auch natürlich mit einem Motor machen zu wollen.
Fahrtwind schmecken, genau. Ne? Ja, mega. Ja, ich liebe das ja auch total. Und ich finde, ich zitiere ja am liebsten einen sehr berühmten Autoren, den ihr alle da draußen kennt, der gesagt hat, eigentlich müsste man ja kriechen auf allen Vieren, um möglichst viel mitzubekommen von dem, was da draußen ist, ne? Da das so ein fauler Kompromiss ist und man nicht vorwärts kommt, ist Motorrad eigentlich der beste Kompromiss, ne? Weil da kriegst du ganz viel von außen mit, bist aber noch richtig draußen und da dran kriegst du auch mit, wenn es regnet und so weiter. All das, was wir lieben, ne? Und dann hast du dich tatsächlich angemeldet. So. Ja. An der Fahrschule. Wie ist denn das, wenn du, da warst du dann wie Mitte 20?
Nee, da war ich schon über 30.
Oh, ich wusste gar nicht, dass du schon über 30 bist, Tina. Ja. Also die Frau, die mir gerade gegenüber sitzt, Leute, sieht jünger aus, kann ich nur sagen. Okay, aber dann ist es ja noch crazier irgendwie, dass du da dann wieder saßt, so mit den 17, 16-Jährigen, oder?
Ja, ich hatte so einen alten Haudegen als Fahrlehrer und dann immer die Fragen gestellt. Und jetzt fragen wir die erfahrene Autofahrerin und ich immer,
da ist auch noch so eine Prominenz Ahnung gekommen. Scheiße.
Ja, es war schon, zwischen den 16, 17-Jährigen zu sitzen.
Das ist verrückt, ne? Aber das wäre eine Sache, die mir mit am meisten zu schaffen machen würde. Dass ich denken würde, oh, ich habe keinen Bock, wieder zur Fahrschule zu gehen. Auch, ne, weißt du, so alles andere, das ist in Ordnung, das ist cool so. Aber das finde ich irgendwie crazy. Mein Nachbar, der Heiko, liebe Grüße, der hört ja auch zu. Der hat ja auch letztes Jahr seinen Schein gemacht und der hat mir das selber erzählt. Er sagte, das ist schon ein bisschen komisch, da zu sitzen.
Ich fand es aber eigentlich ganz cool, dass man nochmal mit so viel mehr Erfahrung sich das Ganze mal quasi reinzieht, wo man halt mit 17 überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. Und ich glaube, dadurch auch noch ein besserer Autofahrer geworden bin, weil man manche Sachen einfach nochmal ganz anders wahrnimmt, wo man im Alter einfach noch gar keine Gedanken drauf verschwendet.
Das kann natürlich wirklich sein, ne? Also vor allen Dingen, es müsste doch dann auch dramatisch einfacher fallen, ne? Also gerade mit Theorie, ich meine, man täuscht sich, dass man manche Sachen wirklich vergessen hat, ne? Also ich könnte dir jetzt Heads up, wie viel Meter bedeutet das jetzt vom Bahnübergang, diese Striche da und so, ey, keine Ahnung, und sowas, oder wie viel Meter, ich musste für meine Instruktorenprüfung, musste ich wieder diese ganze
Nummer mit Bremsweg und so berechnen und sowas. Oder Kamscher Kreis und so. Hast du damit auch zu tun gehabt? Sagt dir das was?
Nee.
Ah, ist egal. Machen wir mal in einer Nerd-Folge hier, in einer Technik-Nerd-Folge Kamscher Kreis. Das hat was damit zu tun, wie viel Traktion und Grip ich habe und so. Das kannte ich, das machen aber schon viele Fahrschulen, ne? Und das kannte ich alles gar nicht mehr. Und das war komplett weg. Und das ist, da lernt man wahrscheinlich echt wieder ein bisschen dazu, ne? Naja, so, dann sitzt man da so und dann kommt dann irgendwann der große Moment. Bist du denn so Roller gefahren oder sowas?
Nee, gar nicht. Also gar wirklich nicht. Überhaupt nichts. Deswegen durfte ich auch meine erste Fahrstunde erstmal auf einer 125er machen.
Ach, nice.
Schön durchs Industriegebiet bei uns.
Nice.
Um die ersten, Versuche so zu machen.
Ja. Wo, hast du dich vorher so schlau gemacht, wie das so technisch funktioniert?
Ja, natürlich. Also,
so, wie man kuppelt, schaltet.
Und genau, alles. Also ich habe mir ganz viele YouTube-Videos, alles mögliche reingeballert und auch schon so Fahrschulvideos. Es gibt ja alles, es gibt alles über
das
YouTube.
Ist halt geil, ne?
Ja, also ich wusste eigentlich schon in der Theorie, wie es funktioniert.
Ja,
so.
Ja.
Und bin auch total der Theoretiker und habe mich da schon so richtig reingefuchst. Und ich glaube, mein Fahrlehrer hat mich einfach gehasst, weil ich dem so auf die Nerven gegangen bin, dass ich endlich loslegen möchte. Und dann habe ich die
Ruhig.
Habe ich die Theorie, glaube ich, so Mitte Januar gehabt.
Ja.
Und dann war so, ja, okay, wenn es mal so ein bisschen in den zweistelligen Bereich geht, dann soll ich anrufen, dann machen wir eine Fahrstunde aus. Und bei 9 Grad habe ich ihn das erstmal angerufen und habe gesagt, Herbert, ich will loslegen.
Oh, 1 Grad noch, das ist 10. Nice. Und weißt du noch, was für eine Maschine war? Es gibt ja so klassische Fahrschulmaschinen, liebe Leute, ne? Da ist natürlich ganz vorne, sind so Maschinen wie die Gladius zum Beispiel, Suzuki ist es, oder? Weiß gar nicht. Die Gladius oder die, wie heißt die heute von Kawasaki, die SV von Kawasaki oder die MT-07 oder die CB-500 oder sowas. Das sind ja die klassischen Fragen. Viele bleiben erstmal dabei, ne?
Genau. Ich bin, also was C125er weiß ich nicht.
Ja.
Und dann bin ich erstmal eine A2-Maschine gefahren.
Ja.
Eine CB500, glaube ich.
Mhm.
Ja, CBF, glaube ich.
Mhm.
Und da habe ich auch ganz, ganz lange drauf gefahren, weil der Fahrlehrer erstmal gesagt hat, gewöhne dich erstmal so dran.
Ja,
und erst die letzten Fahrstunden habe ich dann mit der Z650 gemacht.
Ach, nice. Da hast du dann auch diese Übung gemacht. Ey, wir müssen da mal drüber sprechen, wie eine Fahrprüfung heutzutage aussieht, weil das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt, wie eine Motorradfahrprüfung heutzutage, ob sich da viel verändert hat. Also klar, du musst den Theorietest machen und so und dann kommen irgendwann die Fahrstunden und dann muss man, weißt du noch, wie viele Stunden man da machen muss?
Das ist jetzt schon wieder 3 Jahre her.
Ja, okay. Eine ganze Menge halt.
Also ja, und, ich glaube, diese typischen Pflichtstunden, irgendwie 5 Überland, 3 Autobahnen. Also.
Und was vielen zu schaffen macht, ist ja, du musst ja im Gegensatz zum Auto, musst du auch so ein bisschen so Übungen machen, ne?
Ja, genau.
Wie war das denn? Was muss man denn da machen? Ich musste damals auf jeden Fall eine Vollbremsung machen und ich musste so spontan ausweichen.
Genau, also ich glaube, es waren irgendwie 6 oder 8 Fahraufgaben, also war schon eine ganze Menge.
Ja, ja.
Und mein Fahrlehrer, der war halt wirklich so ein vom alten Schlag, der hat dann nur gesagt, ja, wir machen einmal Bremsen und den Rest machen wir irgendwann, wenn du das eh schon kannst. Weil er wusste genau, dass ich das alles so zerdenken würde, wenn wir das von Anfang an machen und es nicht klappt.
Ja,
er sagt, wir fahren jetzt erstmal los und das hat doch alles erstmal ganz, ganz schick geklappt.
Ja,
und haben erst am Ende diese Fahraufgaben trainiert, wo ich eigentlich schon ganz gut fahren konnte.
Und das hatte ich ja wieder so ein bisschen zurückgeworfen im Kopf, ne? Dass du gedacht hast, oh nein, jetzt muss ich das auch noch lernen. Jetzt.
Ja, aber es war eigentlich ganz gut, weil ich da schon mit dem Umgang ganz sicher war, dass ich dann auch die Fahraufgaben relativ auf Anhieb geschafft habe. Und da sagt er, da gibt es halt Fahrschulen mit unterschiedlichen Konzepten. Manche, die müssen dann, dürfen dann erst in den Straßenverkehr, wenn das alles klappt. Und so hatte ich dann auch nicht so viele Fahrstunden insgesamt.
Okay, verstehe. Deswegen auch nicht ganz so teuer. Ich finde es ja auch immer noch viel Geld, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Aber wenn wir schon so ein bisschen drüber reden, wie man in diese Bubble reinkommt, da wird mich, also und wie schwer würdest du sagen, ist es als wirklich Anfänger? Mein Ding ist halt, weißt du, mein Papa hat mich mit 4, 5 Jahren das erste Mal auf so ein kleines Moped gesetzt, bin ich in den Garten geballert, ne? Wie man kuppelt und so. Das wusste ich alles, bevor ich von Autos irgendeine Ahnung hatte, ne? Aber wie schwer ist das, wenn man so da reinkommt, so von null, sag ich mal, mit YouTube-Videos und so weiter? So, wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, das ist total eine Typsache. Also Männer sind da wahrscheinlich total kopflose und gehen da einfach drauf los.
Ja, stimmt.
Und Frauen sind da oft zurückhaltender.
Das merke ich im Park ganz oft, ne? Das merke ich im Park ganz oft, dass wenn ich Frauen gucke, mich schicken sie ja auch gerne in Frauentrainings, ne? Warum auch immer. Der Instruktor, dem die Frauen vertrauen. Und da ist es ganz oft so, und bitte jetzt, liebe Damen, bis zu Ende hören, was ich jetzt sage. Die sind oft viel verkopfter, trauen sich oft nicht so ran und so, haben oft viel mehr Selbstzweifel auch, ne? Während Männer dann eher so, erstmal, ja klar kann ich das, ne? Bam, so, und dann auch schneller mal auf die Fresse liegen. Aber, und jetzt kommt das Positive, was ich bei Frauen wahrnehme, ist, wenn die das durchdacht haben und sich rangewagt haben, weil wir über den Schatten gesprungen sind, ne, sind die oft besser als Männer am Ende des ersten Tages. Und das liegt, glaube ich, daran, die hören sehr genau zu und versuchen das, was man sagt, wirklich umzusetzen. Ich glaube, Männer hören so ab Sekunde 4 nicht mehr so dolle zu. Das ist natürlich alles Klischee jetzt, Leute. Es gibt natürlich auch solche und solche. Aber das ist so meine Erfahrung. Ne? Deswegen, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Du musst nur irgendwann den Punkt haben, so, jetzt mache ich das auch mal, ne? Jetzt probiere ich das mal aus, jetzt traue ich mich das mal und so. Und dann läuft das auch. So, und dann Prüfung hast du gesagt, das hat alles gut geklappt und so weiter. Und dann hat's das Ding in der Tasche. Ey, warte mal, irgendwas wollte ich gerade noch fragen. Das fällt mir schon gleich wieder ein. So, und dann, wie ging's dann weiter? Hattest du dann schon eine, ach, jetzt weiß ich, was ich fragen wollte. Muss man eigentlich bei der Fahrschule, ich weiß nicht mehr, wie das bei mir war, muss man da eigentlich schon komplett ausgerüstet sein? Ja, ne? Du musst dir während
das,
der
das
Ausbildung...
Das kommt darauf an. Zu Corona war das jetzt bei mir so, dass wir alles selber haben mussten, weil die natürlich keinen Bock da hatten, entsprechend alles immer desinfiziert, ja, zu desinfizieren.
Weil Corona ja über Jacken übertragen genau. wird, wie wir wissen.
Auf jeden Fall, aber ich habe einfach alles mir selber schon vorher angeschafft. Ja. Bin dann einmal groß zu Louis gefahren und...
Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Oder natürlich zu einem der anderen Anbieter.
Natürlich, ja.
Ja, die sind auch darauf vorbereitet, ne? Als ich mit meinem Nachbarn da war, der hatte so ein Heftchen von Polo und so ein Einsteigerheft. Und da,
ja, genau.
Ne, da kriegst du so eine Grundausstattung, so Handschuhe, Helm.
Ich habe das ganz schlau gemacht. Ich habe die Sachen von Polo erstmal eine Zweitausrüstung von gekauft. Dann nämlich bei Louis die ganze andere Köppel dann auch gezielt war. Ja. Und habe dann nämlich meine Zweitausrüstung schön mit diesen Gutscheinheften. Das war nämlich ein Jahr gültig.
Wo lernt ihr die Lifehacks im Berghaus, Leute? Das ist natürlich nice, ne? So, Polo wird jetzt hier anrufen und nach deiner Adresse fragen. Die wollen ihren Kram zurück. Nee, also hier, falls ihr gerade nicht wisst, wovon wir reden, es sind dann echt so wie so Abreiß-Panini-Heftchen und dann kannst du so einmal Handschuhe, einmal Helm, einmal Jacke, Hose, Schuhe, kannst du dann im Prinzip zum vergünstigsten Preis, ne, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozente, was auch
20%.
Ja, also es ist schon dolle, lohnt sich schon. Und ich weiß, das weiß ich noch, weil ich ja mit Heiko mit war, der hat sich ohne Flachs und gar nicht mal schlecht, sondern ich würde sagen so fast schon mit Klaas, hat er sich komplett eingekleidet für, ich glaube, 500-600 Euro. Mit Helm. Also da kannst du wirklich nichts sagen.
Ich glaube, ich hatte auch so 700-800 Euro.
Ja. Ja. Richtig, richtig cool. Und da waren schon ein paar Marken dabei und so. Das ist auf jeden Fall cool. Und dann hat man seinen Kram da. Wie ist das denn heutzutage? Ich hatte damals noch so richtige Ohrmuschel fürs Walkie-Talkie. Mhm. Ich konnte auch nur hören, was der sagt. Ich konnte nichts zurücksagen. Das fand ich übrigens immer richtig doof. Heute gibt es ja nun... Mesh-Systeme hast du nicht gesehen. Wie ist das in aktuellen Fahrschulen?
Ja, da ich ja auch vom Dorf komme, war das bei mir auch noch so. Ich musste Kopfhörer mitbringen.
Ah, really?
Und ich durfte auch nicht zurückantworten. Also jedes Mal, also ich hätte so oft gerne so irgendwas ihm zurück ins Ohr geschrieben.
Ja, hat auch mal eine Frage gestellt, genau. Einfach so. Und
dann habe ich ganz oft, wo ich dann wieder zu Hause war, ach kacke, das wollte ich doch gefragt haben. Also ja, aber ich hoffe, dass das jetzt mittlerweile
ich denke mal, in Fahrschulen besser ist. Sehr moderne Fahrschulen oder überhaupt moderne Fahrschulen, die haben das, glaube ich, inzwischen. Ne?
Mein Fahrlehrer war halt 69, also der hatte da auch keinen Bock drauf.
Okay. Ja, das war, also ich hatte damals wirklich immer wirklich brennende Ohren danach, weil das alles so gedrückt hat in meinem Helm und hast du nicht gesehen und so. Und ich hatte auch so einen Arsch, ey. Nicht liebe Grüße an Frank an der Stelle. Das wäre witzig, wenn der hier zuhört, dann melde ich mal. Der hat mich dreimal zum Beispiel an der Vorfahrtstraße vorbeifahren lassen und immer nur geschimpft und so, schon wieder Fehler gemacht, ne? Und ich immer so schon so die Arme hoch, so, was denn? Ich raff's nicht, weil ich hatte nicht gesehen, dass das eine echte Straße ist, dass es eine rechts vor links Straße ist. Dann fahre ich das dritte Mal vorbei und ich dachte immer, er meint was anderes, dass ich irgendwas falsch mache oder so. Alter, das fand ich richtig scheiße. Da hätte ich gerne mal zurückgefragt an der Stelle. Aber wie gesagt, das ist ja bestimmt inzwischen so. Ne?
Mein Fahrlehrer hat mich einmal überholt, weil ich einen Bagger nicht überholt habe, weil es an dem Tag in Strömen gepisst hat und ich mich einfach nicht getraut habe. Und irgendwann sehe ich im Rückspiegel oder am Außenspiegel hier, kacke, das ist der Fahrschulwagen. Und dann höre ich nur was über das Mikro. Wir treffen uns am TÜV. Und dann bin ich einen Kilometer alleine gefahren. Der ist dann weg.
Darf man das?
Nö. Ich sag ja nicht, bei welcher Fahrschule ich
war. Nee, das machen wir aber nicht, ne? Wahrscheinlich geht auch in Rente bald, ey. Ja, das ist ja krass, ne? Wobei, bei mir war das so, als ich meinen Führerschein gemacht hatte, da ich war so gut drauf, hatte so gute Laune, dann so, Motorrad fahren. Ich war ja eine Zeit lang echt so drauf, dass ich sogar zu meinen Eltern gesagt habe, ich will gar keinen Autoführerschein machen. Gott sei Dank haben meine Eltern das durchgesetzt. Nee, das wäre richtig dumm, das ist jetzt voll günstig und einfach, kannst Theorien für beides machen und dies, das und so. Und natürlich war das eine kluge Entscheidung, aber ich war so auf Motorrad. Und da hat mein Fahrlehrer das dann so gemerkt, ne? Und ich war auch der Letzte, der die Prüfung hatte an dem Tag. Da hat er gesagt, pass auf, Papiere hast du in der Tasche.
kannst bis heute Abend um 6 so musste hier wieder stehen, die Kiste so. Und das fand ich richtig cool. Ne? Da konnte ich den ganzen Tag mit seinem Motorrad rumballern. Habe ich natürlich voll getankt, da irgendwie dann wieder hingestellt. So, ne? Das war richtig toll. Das hat richtig Bock gemacht. Bin ich erstmal zu Kumpels gefahren. So, guck mal, das hier ist meine Maschine. Ja, also aus heutiger Sicht war das jetzt nicht so ein cooles Motorrad. Aber ich hatte den Spaß wirklich bis dahin meines Lebens, ey, so richtig weit. Ich bin ja davor schon Moped gefahren, 125er und so. Das war jetzt nichts ganz Neues. Aber ey, auf einmal hast du da gefühlt mega viel PS und so. Genau, das wollte ich dich noch fragen. Wie ist nochmal die aktuelle Führerscheinregelung für Leute, die schon ein bisschen älter sind, so wie du?
Ja.
Also die nicht 18 sind. Wie ist das jetzt aktuell mit den PS A2 und so?
Ich durfte direkt den großen, den offenen machen.
Okay, du hattest null Einschränkungen,
genau,
ne?
Ja,
ja, okay.
Ja, und auch keine Probezeit mehr. Das war natürlich auch schön. Also wenn man dann wieder einen neuen Führerschein macht, keine Probezeit.
Genau, stimmt. Ich musste 2 Jahre noch gedrosselt auf, bei mir waren es noch 34 PS, wenn ich mich nicht irre, fahren und dann auf einmal offen. Habe ich natürlich auch ganz krass eingehalten. So, so viel zum Führerschein. Das, liebe Leute, steht euch bevor, wenn ihr rein wollt ins Hobby, denn das ist ja die große Hürde, die man nehmen muss, wenn man in Deutschland ist, dass man natürlich einen Führerschein hat. Da gibt es jetzt ja neu den Dingsführerschein, warte mal. Also es gibt den 48 PS Führerschein.
Den B196 meinst du?
Ja, genau. Kennst du dich damit aus?
Ja, ein bisschen.
Ja. Was weißt du darüber? Hol uns mal ab.
Ich bin ja noch bei uns bei den Skibikes unterwegs.
Und ja, darüber möchte ich auch noch sprechen.
Genau, da sind nämlich ein paar Mädels, die auch nur den B196 gemacht haben für den einfachen Einstieg, wo man dann nämlich keine richtige Prüfung machen muss, sondern nur ein paar Fahrstunden, wo nachher der Fahrlehrer dann abnimmt, dass man in der Lage ist, nur 125er zu fahren.
Ah, okay.
Ja.
Nice, genau. Ach, das ist alles gar nicht so unkompliziert, ehrlich gesagt, ne? Aber schön, dass sie die Hürden ein bisschen tiefer gesetzt haben, ne? Insbesondere, weil ja viele dann, also ich kenne Mädels, die dann gesagt haben, ah, ich habe gemerkt, so richtig Motorradfahren ist nichts, aber ich mag gern Roller fahren, ne? Und dafür reicht ja aber auch dieser kleine Führerschein im Prinzip, ne? Da muss man den Motorrad gleich machen. Aber beim Führerschein denke ich immer so, was man hat, hat man. Also ich habe ja auch einen kleinen Sohn, wenn das mal irgendwann soweit ist, würde ich auch sagen, du mach jetzt alles mit, auch wenn du keinen Bock auf Motorradfahren hast. Gut, ich werde dich auch zeitgleich enterben. beziehungsweise, was soll er mit seinem Erbe? Das werden ja nur Motorräder sein. Nein, aber dann würde ich auch sagen, ey, mach das einfach so, dann kann man das so. Ich, kurzer Einschub, Tina, was sind Dinge, die du gerne gelernt hättest bis jetzt, die du gerne für dein Leben können würdest, auch wenn du sie nicht ständig brauchst? Fällt dir was spontan was ein? Mir natürlich schon. Ich mache mir oft Gedanken über sowas. Ich sag dir mal, was ich kenne. Ich würde gerne reiten können auf einem Pferd, ne? So, damit ich darauf vorbereitet bin, so wie Indiana Jones, falls ich mal in eine Situation komme, wo ich reiten muss, ja. Bisher kam keine. Das könnte ja sein. Das ist die eine Sache. Dann würde ich sehr gerne Bagger fahren können. Einfach weil ich es mir cool vorstelle. Oder Kran. Das finde ich auch richtig, richtig geil. Jetzt kommt was ein bisschen, also wirklich sehr ernst gemeint ist. Ich habe keinen richtigen Anhängerführerschein, den hätte ich auch
das
gerne.
Das habe ich auch nicht. Das ist auch ein Thema aktuell, ja.
So wegen Wohnwagen oder halt mehrere Motorräder halt, ne, da so. Das finde ich, das ärgert mich sehr dolle, dass ich den nicht habe. Das ist aber den jetzt zu machen recht aufwendig. Ich habe mit dem Johnny da vorletztes Jahr mal drüber geredet. Da wollten wir das beide noch machen wegen der Fahrt nach Tunesien. Und dann haben wir beide einen Rückzieher gemacht, ne. So, Johnny, wollen wir es vielleicht jetzt nochmal angehen? Es gibt jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass man so ein bisschen auflastet. Das bringt uns aber nicht so viel, ne? Das ist irgendwie so, es gibt jetzt diesen, hey, ist das nicht auch irgendwie
B100? B96.
Oh Gott.
Da haben wir tatsächlich letztens in der Bubble, nämlich mit der Moni habe ich da sehr lange drüber gequatscht, weil die nämlich auch den Anhängerführerschein gemacht hat.
Ja. Den richtigen aber.
Den richtigen, genau.
Und da muss ich sie immer nochmal fragen, wie aufwendig
also die kennt sich da perfekt aus, also wenn du mal Fragen hast.
Das interessiert mich richtig, richtig dolle. Jetzt ist aber auch das Problem, also warum es nicht so drängt bei mir ist, dass mein Auto auch nicht wirklich viel ziehen kann, mein Autoscooter, mein Elektroautoscooter. Deswegen drängt es nicht so. Aber hätte ich jetzt so einen coolen Pickup-Truck, sage ich mal, ne, dann würde ich ganz schnell einen Anhängerführerschein machen, glaube ich. Gut, da haben wir uns ein bisschen verquatscht. Jetzt haben wir endlich den Führerschein bekommen zusammen und gehen mal einen Schritt weiter. Du warst dann da und hast dir keine R850 gegönnt, ne? Sondern
genau.
Wie ging es dann weiter?
Ich hatte mich an ein Naked Bike trotzdem erstmal verliebt, weil ich gesagt habe, ich will erstmal mit was Kleinerem anfangen, erstmal auf der Straße. Und das waren ja erstmal auch Träume, dann irgendwie im Gelände zu fahren und das irgendwie vielleicht so wie die Karo mal zu machen. Aber das war für mich zu dem Zeitpunkt noch irgendwie in weiter Ferne. Also ich wollte erstmal einsteigen und habe mich dann in die Z650 RS, in dieses Retro-Bike von Kawasaki verliebt.
Geil, die gucken wir uns nebenbei nochmal kurz an. ZRS, da ist er.
Und da war nämlich das Problem, dass sie totale Lieferschwierigkeiten hatten. Und
also du wolltest die nagelneu kaufen dann
genau,
auch,
weil
ne?
Das Problem ist, dass der gebraucht, also gebraucht war eine normale Z650, nur ein paar hundert Euro günstiger, als wenn man sie halt eben neu gekauft hat, wo ich gesagt habe, das ist Quatsch. Alle haben natürlich gesagt, oh, kauf dir als Fahranfänger kein neues Motorrad und...
Ja, aber du wolltest das gerne.
Ich wollte genau
warum?
Das haben. Ich fand die in, ich habe sie in Metallic Grün, ich fand sie einfach so totschick. Und ich bin ja die Z650 schon in der Fahrschule gefahren und es ist eigentlich das gleiche Motorrad, gleicher Motor, gleicher Rahmen. Also
sieht die ungefähr so aus, wie die, die wir jetzt hier haben? Dann würde ich die Hörer mal an der Hand nehmen.
Ja.
Ich finde die auch richtig toll. Sie hat nämlich, ich finde, die hat Kawasaki ganz toll hinbekommen, weil sie wirklich, und das mag ich bei Retro-Bikes am liebsten, wenn sie sich wirklich Mühe geben, nicht nur den Namen drauf zu schreiben eines alten Modells, sondern sagen, ey, wir wollen, Name egal, wir wollen unbedingt Designelemente ein bisschen modernisieren, aber noch klar erkennbar machen. Das haben sie gemacht. Allein schon das Tankdesign mit dem Logo, mit dem Zweifarbdesign, mit der Linie darüber und so. Es sieht wirklich cool aus. Bis hin zu den Felgen und so. Mega toll haben sie das hinbekommen. Es gibt eine, ich habe die live auch schon, ich habe schon drauf gesessen. Es gibt eine Sache, die finde ich so schön am Design, ich als Retro-Fan, das ist der Tacho. Ich finde, der ist irgendwie zu groß. Aber das haben die halt früher auch so gehabt. Und darin ist, glaube ich, eine Anlehnung.
Ich finde den Auspuff sehr schade. Der ist halt der gleiche wie an der normalen Z650.
Das ist ein anderer Engine, ist das.
Genau. Ja. Und den würde ich irgendwann auch gerne nochmal neu machen.
Also da höre ich schon raus, die wird auch erstmal nicht verkauft. Das ist schon deine Maus irgendwie so, ne? Ja. Aber zum Fuhrpark kommen wir ja ganz am Ende oder so mittendrin auf jeden Fall noch, zu deinem weiteren Fuhrpark. Aber wirklich ein tolles Motorrad, tolles Anfängermotorrad auch aus deiner Sicht?
Ja, da musste ich leider auf die warten, weil die hing nämlich in so einem Container fest.
Ja, wie toll ist die mit goldenen Felgen?
Genau, ich hatte mit goldenen Felgen und in Metallic Grün.
Toll.
Und dann durfte ich mit dem Motorrad von meinem Vater fahren. Mein Vater hat nämlich mit Mitte 50 nochmal einen Führerschein gemacht.
Ja, ja.
Hat aber nur ein A2 und hat eine... Ja. 650, also eine F650 ST, also so eine alte, den Vorgänger auch von meiner, die ich jetzt ja jetzt habe.
Ja, 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 ja.
Und damit durfte ich dann von Papa fahren.
Nice. Also ich bin gerade ein bisschen hier, man kennt mich so, ich gucke mir gerade die Bilder an von der Kawasaki und ich finde die wirklich toll, Leute. Dieses Bild haben, glaube ich, einige nicht so auf dem Schirm. Ist dieses Motorrad, glaube ich, ja. Das ist, und sie, ich glaube, wenn man sie in Natura sieht, in der freien Wildbahn, denkt man wirklich erstmal, das ist ein älteres Motorrad, ne?
Genau, ich bin ganz oft angesprochen worden, so, wie alt ist sie denn schon? Und
du so, dann, ja, so, 2,22.
Genau. Oder mir ist es auch schon passiert, dass wirklich die Autofahrer das Fenster runtermachen und mir dann Daumen zeigen oder geiles Bike.
Die bin ich auch gefahren, als ich jung war. Das glaube ich nicht, Bro.
Also wenn ich damit unterwegs bin, dann merke ich schon, dass sich der eine oder andere mal umdreht, ja.
Ja. Fein, fein, fein. Ja, schönes Bike. Kurz, achso, die kostet so roundabout 8 Scheine, ne? Mhm. So ein Ding. Hier steht so 8, wahrscheinlich kannst du noch ein bisschen handeln, keine Ahnung. Aber hast du da noch viel dran gemacht? Oder steht die im Prinzip so bei dir?
Ich habe nur Sturzpads dran gemacht, weil
sie so Standardkram halt, ne?
Standard, aber nichts Besonderes.
Retrovolution ist das Motto, Leute. Kawasaki, da habt ihr euch ja wieder richtig aus dem Fenster gelehnt, was Slogans angeht. Nicht schlecht. Okay, cool. Die wurde bestellt, auf die musst du warten, hast mit Papas Karre überbrückt so lange. Mhm. Und ich finde, dann ist so ein bisschen der Tipping Point. Dann ist so ein bisschen die Frage, dieser Hype, wird der noch mehr geschürt? Oder ist dann so, jetzt habe ich den Schein und ja, ist okay und so. Wie war das bei dir?
Also natürlich der absolute Hype. Also
ja, geil.
Mich gab es halt nur noch auf zwei Rädern, egal wo ich hingefahren bin. Ja. Und ich glaube, ich bin schon fast mehr mit Papas Motorrad in den 4 Wochen gefahren, als er gefühlt damit gefahren ist. Und eigentlich war sie auch viel zu hoch. Also ich habe sie jetzt ein paar Monate später dann auch nochmal gefahren und habe gesagt, verrückt, dass ich mir das eigentlich zugetraut habe. Es war der pure Wille, sie fahren zu wollen.
Ja.
Ich habe sie auch in der ersten Woche natürlich einmal an der Tankstelle umgelegt. Und dann kam aber Papa, war da entspannt, weil das ist mir auch schon passiert.
Oh, wie entspannend. Ja, und das sind.
Also danke hier an Papa nochmal, ne?
Ja, liebe Grüße an Papa Tina an der Stelle. Vor allem, Tina, überleg mal, das wäre mit deiner nagelneuen Kawasaki passiert. Das wäre ja voll schlimm. Gut, dass du die Erfahrung da mit der gemacht hast letzten Endes und so, ne? Ja. eine Sache, die ich habe mich in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mal ein paar Mädels in meiner Umgebung gefragt, die nicht Motorrad fahren, aber grundsätzlich das interessant finden. Und da habe ich mal gefragt, was hält euch denn am meisten davon ab? Da kam auch diese Führerscheinnummer mit Aufwand, ne, gar nicht so Geld mehr, so der Aufwand, die Zeit aufbringen, dies, das und so. Und da kam dann aber auch die Angst vor Technik. Und da habe ich gedacht, das ist ja völlig unbegründet. Weil, und dann habe ich so länger mit denen drüber gesprochen und dann kam dabei so raus, in ihrer Vorstellung, ne, da bedeutet Motorrad fahren auch ein ständiges Warten des Motorrads, dran rumschrauben und dies, das und so. Da habe ich denen erstmal versucht zu erklären, dass viele dran rumschrauben an neueren Motorrädern. Also es stimmt natürlich, liebe Grüße nach Augsburg an der Stelle, ja, das kann man natürlich machen, dass man ständig dran rumschraubt, aber gerade bei neueren Motorrädern, das ist ja eher, weil es sieht ja nur immer so aus, weil wir da Zubehör ranschrauben, was wir uns kaufen und unbedingt wollen oder keine Ahnung, dann rumputzen oder so, ne, dass das gar nicht so ist und so. Hat dir das mal Sorgen bereitet, so Technik und so, oder hast du da gesagt, so, ey, das wird schon alles laufen?
Ach, eigentlich bin ich da auch nicht so der, oder das Paradebeispiel. Ich wollte auch unbedingt schrauben. Also ich habe mal gesagt, wenn ich jetzt 1 Million Euro hätte, dann würde ich erstmal versuchen, meinen Job zu unterbrechen.
Stark.
Und will erstmal eine Zweiradmechaniker-Ausbildung machen. Ich will das alles selber können.
Cool, ja. Cool. Ich kenne jemanden, die hat das wirklich gemacht. Ein Mädel auch, die hat, wo war die? Versicherung oder Bank war die? Und hat dann wirklich mit Anfang Mitte 20 gesagt, ey, macht mir nicht so Spaß, ich fahre gern Motorrad, und hat eine Ausbildung gemacht als Fermi. Liebe Grüße. Heute wird viel gegrüßt. Ja, und ist da, glaube ich, super happy mit, ne? Das Ding ist aber, deswegen sagst du auch mit Millionen gewinnen, aber auf der anderen Seite, wir wissen alle, ist nicht gut bezahlt und da muss man schon viel Leidenschaft reinbringen.
Ich hätte das wirklich nur gemacht, um das dann halt selber zu können.
Ja, ja.
Aber wenn ich jetzt ein bisschen vorgreifen darf, ich habe es tatsächlich geschafft, das hinzubekommen, mir das dieses oder das vergangene Jahr über auch mit anderen Leuten beizubringen, und ich schaffe jetzt schon, selber meine Reifen auszubauen. Also
nice.
Das sind so Sachen, das hätte ich halt, wo ich den Führerschein gemacht habe, gar nicht für möglich gehalten.
Ja, ja. Und ich sag mal, das, was man bei einem modernen Motorrad an Service hat, ne, selbst das zu lernen, ist echt, also einen Ölwechsel zu machen, Bremsen zumindest zu checken, ob sie okay sind, das ist ja echt alles keine Raketenwissenschaft, der Luftfilter mal checken und so, ne? Das
aber Frauen tun sich da sehr schwer. Ne?
Genau, darauf wollte ich hinaus. Und da vielleicht können wir so ein bisschen die Angst nehmen in der Folge heute. Wie lange ging das denn ungefähr? Und was hast du denn so, du hast gesagt, du wolltest die Welt bereisen. Wie oft bist du denn um die Welt gefahren mit deiner Kawasaki? Also was kam dann denn für Touren?
Ich hatte die Maschine dann 2 Wochen und ich kam ja oben vom Niederrhein und bin dann erstmal bis nach Niedersachsen gefahren zu meiner besten Freundin.
Ja.
Und das waren dann, ich glaube, 350 Kilometer am Stück, wo ich auch einfach losgefahren bin. Also hinten Tasche drauf und einfach fahren.
Nice.
Das ist jetzt keine Weltreise.
Also vor allem warst du denn erstmal, war das dein Daily Driver dann, ne?
Genau.
Etwas, was wenige nur noch heutzutage machen, mich inbegriffen, und alles mit Motorrad erledigen. Ich habe mir das für diesen Sommer wieder viel mehr vorgenommen. okay, da warst du viel unterwegs. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ging dann in dir vor? Kam dann irgendwann so ein Moment, dass du gesagt hast, das reicht mir nicht oder so? Hattest du eigentlich noch Freunde dann, die
das war so ein bisschen das Problem dann. Mein damaliger Partner wollte oder hatte auch keinen Schein. Ich habe das dann auch alleine gemacht. Er hat immer überlegt und ein bisschen gezögert, nachher das auch gemacht. Aber erstmal, klar, mein Vater hatte ich, mit dem ich dann fahren konnte. Aber der alte Freundeskreis, das war alles auch nicht mehr so, dass ich dann mich ein bisschen umgeguckt habe und bin dann über die She-Rides gestolpert.
She-Rides, ja, die kenne ich natürlich auch. Auch, sag ich mal, die Gesichter, die man da, auf die man sehr, sehr schnell trifft. Kannst du uns ein bisschen abholen, Dina? Was ist She-Rides?
Es ist eigentlich eine große Community, wo Frauen Motorrad fahren und sich halt eben treffen, um halt eigentlich unter sich zu sein. Das hört sich zwar immer ein bisschen fies an, so wir schließen hier die Männer aus und wollen die nicht dabei haben, aber ich habe halt doch gemerkt, gerade am Anfang sind halt viele so unsicher, dass sie die Männer gar nicht dabei haben wollen.
Ja.
Dass dann in Gruppenausfahrten die Frauen sich das nicht so trauen oder man einfach über Dinge spricht, wo man dann einfach nicht diese Männerkommentare hören möchte.
Mhm.
Und so bin ich dann erstmal auf die Facebook-Seite, früher gab es auch nur eine WhatsApp-Gruppe, und bin dann in die Region da eingestiegen und dann wurde ein Stammtisch gemacht und dann bin ich da einfach mal hingefahren, hab gedacht, jetzt gucke ich mir das mal an und treffe einfach mal ein paar Mädels in meiner Umgebung.
Also die haben es sich zur Aufgabe gemacht, eben genau Leute wie dich, die richtig Bock haben, so abzuholen Weil viele eben, sage ich mal, um sich, jetzt gerade als Frau das Problem haben, dass jetzt nicht alle Frauen um sie herum auch genau, da Bock drauf haben und Motorrad fahren, ne? Und darum geht's da, glaube ich, so ein bisschen, ne? Und was machen die so? Fahren die dann zusammen rum? Sind die dann wie die Hells Angels?
Ah, das darf jetzt unsere Mutti nicht hören, nein. es ist eigentlich ganz frei. Also jede Gruppe, wir sind halt in ganz Deutschland verteilt, wo es halt unterschiedliche Regionalgruppen gibt und das jeder auch so ein bisschen für sich selber gestaltet. Ich bin dann ganz schnell da reingewachsen und habe mich dann bereit erklärt, da so ein bisschen Gruppenadmin zu sein. Und
aber wie cool, oder?
Ja,
also wie du da so reingestolpert bist.
Das hat sich halt irgendwie so ein bisschen überschlagen, weil ich halt einfach, für mich gab es nichts anderes, bin arbeiten gegangen und bin Motorrad gefahren. Also für mich gab es nur diese zwei Themen. Also meine Freunde haben es alle auch nachher ein bisschen belächelt, aber haben gesagt, komm, lass sie machen, wenn sie da Bock drauf hat, dann ist
ja, das ja, vor allem, halt wenn die, so. Deine Augen leuchten ja sogar jetzt gerade so, ne? Das merkt man einfach. Und bringt das auch Pflichten mit sich? Oder das ist...
Meinst du jetzt in der Gruppe?
Ja, also ich will jetzt die Leute eventuell ein bisschen Mut machen, wenn sie da Interesse haben, da sich mal zu melden.
Nee, überhaupt
musst
nicht.
Musst du dann ein Abo abschließen?
Nein, überhaupt nicht. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir sogar eine App ins Leben gerufen haben, wo dann alles ein bisschen übersichtlicher ist, wo man sich einfach anmelden kann, aber natürlich nur die Frauen.
Ja. Das ist ja schon sehr diskriminierend, ne, muss ich sagen. Sehr, sehr exklusiv. Euer Club.
Ja, schon ein bisschen. Ja. Nein, also alles kann, nichts muss. Man kann dann zu einem Stammtisch kommen, man kann zu einer Ausfahrt dabei sein, man kann auch stiller Mitleser sein, ich sag mal auch ähnlich wie bei uns.
Sind halt auch viele, ne?
Und ähnlich wie bei uns auch im Discord. Also es ist eigentlich, so wie jeder Bock hat, kann man daran teilnehmen. Es gibt jetzt mittlerweile auch noch ein größeres Event im Sommer. Also so wie jeder möchte und sich halt auch traut.
Also, liebe Leute, dann gerne, wir können mal einen Link in die Shownotes reinsetzen und ihr könnt euch auch gerne, ich werde auf jeden Fall Tinas Profil auch hier verlinken, ne, falls ihr Bock habt, also du nickst ja schon, ne, da auch noch Fragen zu stellen, die wir jetzt hier nicht besprechen und so weiter, oder ihr einfach mal liebe Grüße dazulassen, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich finde das, also das war natürlich eben ein bisschen jokey gemeint mit dem Exklusiven, ne, ich weiß, dass das, also dass die sehr, sehr open-minded sind und so. Ich glaube, es geht wirklich einfach nur darum, dass man den Mädels Mut machen will, da Fuß zu fassen in dem Hobby und dass man da nicht alleine ist, auch mit so, sag ich mal, du weißt, wie ich es meine, mit so speziellen Frauenproblemchen, die sich da vielleicht bieten, ne? So und Unsicherheiten.
Ich finde immer so ein Klassiker, da kannst du jetzt auch drüber schmunzeln. Ja. Wir hatten mal ein Stammtischgespräch, da hat dann eine gefragt, hör mal, Mädels, welche Slip-Einlage benutzt ihr eigentlich, damit das nicht immer so am Oberschenkel kleben bleibt? Und das sind so Sachen, also das wird doch keine Frau fragen, wenn irgendwelche Männer dabei sind.
Und mit Carini hatte ich ja auch mal das Thema Zopfschoner, ne?
Genau.
Gibt's wirklich? Das ist sehr, sehr interessant. Nee, aber eine ernsthafte Frage ist ja zum Beispiel auch, dass ich weiß, dass das ein Thema ist, um jetzt mal aus unserer Bubble eine Frage aufzuwerfen, die ständig kommt. Was ist zum Beispiel ein geiles Motorrad, wenn man gerne damit Touren machen will, vielleicht sogar ein bisschen Offroad fahren will und so, und aber zum Beispiel nicht so groß ist, ne? Und sich auch Gedanken macht, was ist denn, wenn die hinfällt? Kann ich die aufheben und so? Wie ist denn das? Das sind ja echt so Fragen, da ist es cool. Natürlich kriegt ihr Antworten auf diese Fragen auch in der Bärsbubble, würde ich immer sagen. Da solltet ihr auch auf jeden Fall vorbeikommen. Denn, und jetzt, ich muss mal wieder, mir wurde erst wieder gesagt, mach doch da mal ein bisschen mehr Werbung für, kannst du auch ruhig machen. Ich wollte mal kurz sagen, wir kommen gleich sowieso dazu, wie du dazu gekommen bist, Tina. Es gibt ja die Bärsbubble und da könnt ihr gerne dazukommen und ihr könnt auch den Podcast unterstützen. Das wäre total toll, da würden wir uns sehr freuen. Dann kann ich mir auch mal hier so eine Putzfrau leisten, die hier im Studio sauber macht. Ne? Dann muss Tina hier nicht zwischen dem ganzen Kram sitzen. Also ernsthaft, das geht und vor allen Dingen würden wir uns sehr, sehr freuen. Da sind nur liebe Menschen dabei und ihr habt so kleine Vorteile, kriegt manchmal hier und da ein Sondervölkchen. Und das vergesse ich mal zu sagen, die ist auch werbefrei übrigens, die Version, die ihr dann kriegt. Ihr habt so einen eigenen Feed, das ist ganz nice. Und ihr kriegt alle Folgen eigentlich immer früher als der Rest der Welt. Lohnt sich auf jeden Fall, ne? Wir hören gleich von Tina, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall hat es sich für sie auf mehreren Fronten gelohnt, aber das mehr so im sag ich mal, freundes-zwischenmenschlichen Bereich und so weiter. Dazu gleich mehr, Tina, aber da du ja den Bärcast lang kennst, weißt du auch, was jetzt kommt. Ne? Wir füllen jetzt unsere Bärcast-Playlist, die gibt es bei Spotify, der folgen schon viele hundert Leute und die lohnt sich total. Ist auch viel Quatsch drauf, aber viele richtig tolle Songs, denn alle, die hier im Bärcast sind, dürfen sich immer einen Song wünschen, der dann darauf landet, Tina. Und ich, da du so jemand bist, der sich, die sich gut vorbereitet, könnte ich wetten, dass du bereits einen Song hast, den du raufschicken willst.
Ich habe die ganze Woche über nichts anderes nachgedacht, welchen Song ich von meiner Lieblingsplaylist von Spotify jetzt nennen soll.
Nice.
Es waren zwei eng im Rennen, aber da wir jetzt doch so den Schwerpunkt hier der Folge erstmal auf den Anfang gelegt haben, entscheide ich mich dann doch. Es ist von Pohlmann, Wenn jetzt Sommer wäre.
Geil, Pohlmann, ja, eine alte Liebe von mir, den habe ich früher unfassbar viel gehört.
Weil ich ja so auf den Führerschein gefiebert habe im Winter. Und ich habe die ganze Zeit diesen Song rauf und runter gehört, weil ich endlich wollte, dass die Saison losgeht und ich Motorrad fahren kann.
Wahrscheinlich der größte Hit von Ingo Pohlmann, Wenn jetzt Sommer wäre, der gute Mann aus, der kommt, glaube ich, aus Reda wie ein Brück kommt der oder so. Weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall deine Richtung im Prinzip, Richtung Westfalen, so viel können wir verraten. Und von mir gibt's heute was, ein bisschen was aufs Maul, Leute. Ich habe mir überlegt, bin ich zufällig drauf gestoßen. Ich höre ja manchmal auch so ein bisschen härtere Gangart, sag ich mal. Von mir geht's heute Bad Omens mit The Death of Peace of Mind. Aus dem Album meine ich, Take Me First heißt der Song. Hört euch den mal rein, es ist richtig melodic hardcore, richtig cool, wenn ihr ein bisschen härtere Musik mögt, könnte euch das sehr gefallen, macht auch auf dem Motorrad richtig Spaß. Ich habe jetzt einen auf den Deckel bekommen, wie es mir einfallen könnte, auf dem Motorrad überhaupt Musik zu hören. Ich weiß, Leute, großes Streitthema und so, ich mache das natürlich so, dass ich noch alles mitbekomme aus dem Verkehr, ist ja klar. Aber da gibt's ja wirklich, das ist ja wie so echt wie eine Religionsfrage, wie die Ölfrage so, ne? Funk ja, Funk nein, werde ich dich gleich auch nochmal fragen, Tina, wie du dazu stehst, ne? Aber zunächst mal mache ich eine kleine Pause. Machen wir kurz hier Getränk nachfüllen für uns. Ja, sind es sicherlich 10 Minuten für euch, nur ein paar Sekunden. Hier kommt ein kleiner Jingle, bis gleich. Ach guck, da sind wir schon wieder. Ey, wir sind ja ein sehr authentischer Podcast und wir sind ja immer super aufrichtig und ehrlich. Wir haben tatsächlich die zweite Hälfte dieses Podcasts schon mal aufgenommen, aber die ist irgendwie weg. Die wurde irgendwie nicht richtig aufgenommen. Sowas passiert selbst Ultra-Profis, ne? Und mir sowieso. Und Tina, du bist einfach, also es liegt jetzt wirklich eine ganze Zeit dazwischen, ne? So Tina und Tina hat gesagt, ich komme noch mal ins Studio. Das mache ich einfach.
Ja, so spontan.
Haben wir Bock drauf, ne? Tina, schön, dass du da bist. Ich versuche mal ein bisschen zu drehen, wie das ich dich angucken kann.
Wie also beim letzten Mal, genau.
Das Ding ist, den Bergcast-Hörern und Hörerinnen, denen fällt das sowieso auf. Die checken das sowieso. Deswegen können wir mal offen und ehrlich mit sowas umgehen. Aber wir haben uns eben nochmal reingeknallt, was in der ersten Hälfte abging bei uns hier in dieser Folge. Und der spannendste Teil kommt sowieso jetzt erst, Leute. Ne? Für alle da draußen. Für euch natürlich, die vielleicht schon lange, lange dabei sind, die vielleicht sogar Tina kennen über den Discord oder so. Aber vor allem und denen widme ich ja diese Themenwochen jetzt gerade, denjenigen, die Bock haben, in diese ganze Thematik reinzukommen, in diese ganze Motorrad-Bubble und Adventure-Bubble reinzukommen. Ey, und Adventure, die hast du ja ohne Ende erlebt hier, ne? Also, wir kommen gleich dazu, worin das Ganze gegipfelt ist und was im Moment der Peak noch ist, um danach mal zu schauen, was kommt denn alles noch. Denn, Spoiler, du hast immer noch richtig Bock.
Auf jeden Fall.
Die Augen glänzen, ey. Aber ich hatte ja kurz vor der Pause gesagt, die Sache mit dem Funk würde ich mit dir gerne mal besprechen. Riesenthema hier, egal mit wem ich drüber. Ich habe erst mit dem hier von HWO drüber gesprochen, der sich eigentlich nur mit Navigation, Dashboards und Elektronik und so beschäftigt, mit dem lieben Heinrich, der gesagt hat, Gott, ey, ich möchte da wirklich nicht die ganze Zeit mit Leuten quatschen. Und dann war ich ja witzigerweise vor kurzem beim Wolf Bike on Tour. Und mit dem habe ich auch privat noch gequatscht bei der Aftershow-Party. Und der hat mir das auch nochmal gesagt. Er so, ey, ich fahre so viel alleine und ich möchte dann einfach alleine sein mit mir, dem Motorrad und dem Fahrtwind. Bei mir ist es ja ganz anders, ne? Und ähnlich wie mein Kumpel Corny, den wir hier demnächst übrigens mal hören, das wird richtig toll, die Folge, der sagt, er verbindet Musik zum Beispiel ganz krass mit Motorradfahren. Wie ist denn das mit dir? Funk ja, Funk nein? Musik ja, nein?
Also beides ja.
Straßenverkehrsordnung natürlich trotzdem immer ja.
Auf jeden Fall. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, boah, ich möchte das nur für mich haben und mich im Helm und da soll irgendwie keiner bei sein. Aber auch ich habe schon die Vorzüge wirklich feststellen können, wenn man den anderen so bei sich hat.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man wahrscheinlich so noch nicht die Ultra-Mega-Routine mitbringt und jemanden mit hat, der einem auch ein bisschen unterstützt.
Genau, dass der andere einfach sagen kann, hier, Achtung, da liegt was auf der Straße oder gerade dann auch, wenn man im Gelände unterwegs ist, dass man schon eigentlich, obwohl man noch gar nicht viel sieht, was da kommt, sich mit dem anderen austauschen kann. Mhm.
Ja, sehe ich genauso wie du. Und ich finde auch, gerade wenn man in der Fremde ist und so Sachen teilen möchte, ne?
Genau, diese Eindrücke teilen. Ja. Das kann man, wenn man für sich alleine ist, dann nochmal, zwar wahrscheinlich für sich selber genießen, aber wenn man richtig mit einem Reisepartner unterwegs ist, dann einfach direkt zu sagen, was man sieht, das fühle ich auch ganz extrem.
So viel zu der ganzen Funkgeschichte. Ich bin auf jeden Fall komplett in deinem Team. Ich finde aber, das muss auch wirklich jeder für sich entscheiden. Schwierig wird es, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, die da verschiedene Ansichten haben, ne?
Oder wenn einer nur labert. Also wenn
Johnny, alles klar bei dir?
Also ich habe auch eine Freundin, die labert mir echt immer ein Kotelett ans Ohr und die labert auch so total viel. Und da war ich, also mit der wäre ich auch schon letztes Jahr ein paar Tage unterwegs und da hatte ich echt zwischendurch das Bedürfnis, jetzt mache ich sie einfach aus, aber ich habe es dann ausgehalten und wenn man nicht mehr antwortet, dann kann auch schon mal sein, dass der andere einfach die Fresse hält und dann merkt man es so und es ist dann auch okay, einfach mal nichts zu sagen und auch diese, also ich weiß, ich bin mit dem anderen verbunden, aber man hält auch diese Stille aus, das kann auch schön sein.
Ja. Ich finde es ja so toll, also erstmal ist es da natürlich geil, wenn du in einer Gruppe bist und sich das eh ein bisschen aufteilt und ich finde dieses neue, oder so neu ist gar nicht mehr, aber so MASH Intercom ist da halt ein Segen, wo man sich mal eben rein switchen, wieder raus switchen kann. Das finde ich richtig geil, ne? Also zum Beispiel, ich habe mich manchmal rausgeswitcht, als wir jetzt eine längere Tour gemacht hatten und dann hat mir jemand ein Zeichen gegeben, ey, wir quatschen gerade über was Wichtiges. Zum Beispiel, ob wir eine Pause machen wollen und wo und so oder ob irgendwer nochmal auch noch tanken muss. Und dann zack rein, ja, alles klar, okay, such mal einen Parkplatz, bis gleich. Finde ich brutal gut. Tina, weiter geht's aber so in deiner Biografie und ich habe ich den Satz eben zu Ende gebracht eigentlich. Ich hoffe ja vor allem, dass die Neuen irgendwie mitgenommen werden und gerne auch eben Mädels, ne, denn wir sind immer noch viel zu wenig. Deswegen ist diese ganze She-Rides-Sache, über die wir eben getalkt haben, auch echt großartig. Aber wie war es denn bei dir dann? Wie waren deine ersten Steps eigentlich rein in unser Nische, ne? Also Motorradfahren ist ja so eh schon eine Nische und wir haben noch eine Nische. Ja.
Genau.
Wie bist du da reingestolpert?
Ich habe über den Podcast, den ihr im Café Fahrtwind gemacht habt, wo auch die She-Rides vertreten waren, so bin ich überhaupt über den Bergcast gestolpert. Ansonsten würde ich wahrscheinlich hier gar nicht heute sitzen. Und da habe ich dann, bin ich auf euch aufmerksam geworden.
Aber du warst nicht da, ne?
Nee. Ich habe es halt irgendwann ein oder zwei Jahre später gehört. Und dann habe ich direkt mal reingeschaltet.
Da war ja auch die Nika, ne?
Ja, richtig,
ja, genau. Die habe ich noch im Auto, ist die bei uns mitgefahren, genau. Da habe ich erstmal länger mit der gesprochen, die hat einen kleinen Hund, das weiß ich noch. Der war im Fußraum. Ach so, das ist ja witzig, das war mir gar nicht klar. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal gar nicht besprochen. Das ist ja witzig, dass es da war. Und ich fand die Folge gar nicht so gut im Nachhinein. Das Konzept war nicht so gut, fand ich. Das würde ich anders machen nächstes Mal.
Genau, aber da wusste ich dann halt, dass es eben den Podcast gibt und habe dann mir wirklich die Mühe gemacht, alles von Anfang an einmal
crazy
zu hören. Genau.
That's crazy, ey.
Und bin da aber auch direkt so reingestolpert, weil die Fragen, die ich halt eben am Anfang beantwortet habe mit allein welches Motorrad, welche Ausrüstung von Zelt bis, also alles, was ja wirklich ausführlich bequatscht worden ist, das waren ja Dinge, mit denen ich mich auch eben beschäftigen musste oder wollte. Und so habe ich das alles erstmal aufgesogen und habe tagelang eigentlich nur die Kopfhörer im Ohr gehabt und nur Podcast gehört.
Ja, ich habe ja, als wir uns das erste Mal wirklich so live getroffen haben, also wir haben uns dann ja mal auf der Messe, haben uns mal kennengelernt und als wir das erste Mal dann so länger, als wir auch zusammen rumgefahren sind, da habe ich ja noch rumgescherzt, ey, wahrscheinlich hast du meine Stimme öfter gehört als ich so in den letzten Wochen, das ist schon witzig. Und du meintest, ich weiß noch, du meintest ja dann auch über Funk so, das ist voll komisch irgendwie, dass du jetzt auf mich reagierst, wenn ich was sage mit der Stimme, ne? Ja, das finde ich auch immer ein komisches Gefühl irgendwie. Aber das Tolle ist, ich finde, dadurch fällt wirklich auch ein bisschen diese Barriere weg, wenn man miteinander redet, ne? Also ich habe das Gefühl, also du hast mir das Gefühl gegeben, ja, ich kenne dich eigentlich schon voll lange und sehr intensiv und das hat mir dann auch irgendwie das Gefühl gegeben, ja, okay, da müssen wir jetzt nicht irgendwie so tun, weiß ich nicht, komisch auf Distanz gehen. So. Und das fand ich sehr, sehr befreiend und sehr cool. Und das ist, glaube ich, was Podcast auch ein bisschen wie soll ich sagen, einzigartig macht an der Stelle, ne? Ey, und was hast du dir dann vorgenommen? Hast du dann gedacht, so, ich will das unbedingt auch mal machen, oder?
ich habe dann irgendwann halt mitbekommen, dass es ja den Discord halt gibt und habe gedacht, ja, gut, dann versuche ich mich mit den Leuten auch irgendwie zu connecten und irgendwie muss ich jetzt ja mal meine ersten Schritte machen und das so alleine war irgendwie doch schwierig und dann bin ich halt eben in die Bubble reingestolpert. Mhm. Das ist jetzt ja ungefähr ein Jahr her und da stand nämlich eben auch das Heidetreffen an. Und dann haben alle gesagt, ja, komm doch vorbei. Und es war irgendwie, glaube ich, 2 Wochen vorher und ich habe da ein bisschen meine Termine umgeplant. Und dann habe ich es geschafft und bin dahin. Und ich habe mich eigentlich so in der Bubble vorgestellt mit, ja, ich habe jetzt seit 1,5 Jahren meinen Führerschein, ich habe mir gerade ein neues Motorrad gekauft, da müssen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen. Dass ich mir ja extra dann auch schon ein zweites Motorrad gekauft habe. Ja. Und dann wollte ich eigentlich sagen, so ja, ich gucke mir das hier erstmal an ich habe noch ein Serpentinentraining in der Schweiz gebucht und dann nächstes Jahr mache ich mal vielleicht ein Offroad-Training.
Ich weiß, was jetzt passiert.
Das ist jetzt Spoiler vom letzten Mal, das ist natürlich nicht so passiert. Also das Training habe ich gemacht, aber mit meiner anderen Maschine tatsächlich. Und ich habe 2 Wochen später, habe ich Stollenreifen auf meinem Motorrad gehabt. Mein Motorrad stand auf dem Anhänger und es ging Richtung Heide.
Crazy, stimmt. Und dann warst du ja da. Das hat mich noch total positiv gewundert irgendwie, weil dieses Heidetreffen, also das ist jetzt ja übrigens demnächst wieder, lohnt sich also jetzt in die Bubble zu kommen, für die ihr eben Werbung gehört habt. Das ist ja eigentlich schon sehr exklusiv, ne? Das ist ja nirgendwo öffentlich beworben, das kommt so aus der Community heraus und das ist, glaube ich, also da sind erstaunlich viele Leute dafür, dass das so exklusiv und geheim so ein bisschen ist. Aber dich hätte ich da irgendwie noch gar nicht erwartet. Das war wirklich cool. Und als du dann gesagt hast, schon am zweiten Tag, ey, mit so einem Grinsen so, ey, das ist total mega, es macht so Bock. Du hast dich dann ja angeschlossen bei den beiden Tigers, glaube ich.
Ja, genau.
Liebe Grüße, ja,
die
an der Stelle.
Ganz lieb aufgenommen, ein bisschen rangeführt.
Ja, genau. Und dann bist du das erste Mal schon so richtig unterwegs gewesen mit denen, ne? Im Sand da und so, oder?
Genau. Ja. Und das war für mich ja unvorstellbar, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon vorgeschoben gehabt, dass ich mir ja dann noch das zweite Motorrad gekauft habe.
Ja.
Genau, das ist nämlich eine F650 GS und ich sag mal, ist überhaupt diese Vorstellung, dass ich halt ein paar Wochen später direkt so durchs Gemüse fahre, war am Anfang nicht da.
Wie war denn deine Vorkenntnis da zu dem Zeitpunkt? Also was hattest du dir denn, du hast ja YouTube reingezogen?
Genau, ich habe mir Videos reingeschaut, ich habe mir natürlich auch eure YouTube-Videos angeschaut.
Ja,
aber
die legendären Offroad-Videos, die sind ein bisschen schlecht gealtert inzwischen, ne?
Ein bisschen, ja. Aber eigentlich habe ich mich da ganz erstmal leiten lassen und Augen zu und durch. Und so bin ich auch mittlerweile vom Typ her, dass ich mir dann auch echt einfach was traue zu machen, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts, sich da Ewigkeiten drüber Gedanken zu machen, dass man einfach loslegen muss.
Ja, ja, genau. Das ist eigentlich auch die Message, glaube ich, die da am meisten rüberkommen soll und in diesem Podcast übrigens auch, ne, dieses Machen, dieses mach's mal einfach und wenn es dir Spaß macht, kommt der Rest von alleine. Ich glaube sowieso, das Allerwichtigste, wenn man an dem Punkt ist, an dem du warst, ist, dass man da mit Freude rangeht, diese Freude versucht, ne, zu genießen, zu leben und noch mehr Freude daraus zu holen. Alles andere kommt dann schon. Also, du hast ja dann beschlossen danach relativ schnell, ich will mehr davon und so, ich will auch mal ein bisschen Tipps kriegen, Offroad-Tipps, so kursmäßig was machen, ich will vor allen Dingen fahren, ich will Erlebnisse sammeln und das geht ja nur, wenn du richtig brennst. Und du brennst ja auch immer noch, ne? Du brennst ja richtig krass. Wie ist dann weitergegangen danach?
Ich muss dazu sagen, dass ich halt vor einem Jahr mein Leben einmal komplett umgekrempelt habe und so dann auch irgendwie sich die Möglichkeit ergeben hat, dass ich ja auch immer weiter Richtung Niedersachsen unterwegs war und ich ja meinen neuen Partner auch in der Bubble kennengelernt
habe. Liebe Grüße,
habe.
Ja, an der Stelle.
Und so war ich dann ja auch, dass man viel legaler fahren könnte mit jemandem, der schon ganz dolle Erfahrungen hat, mich da auch ein bisschen ins Händchen genommen hat und wir ganz viele Wege einfach so gefahren sind und ich mich da richtig reingefuchst habe.
Ja, ja.
Dann habe ich mir auch sogar hier schön meine Pylonen gekauft und
Das ist ambitioniert. Genau. Das ist ambitioniert, ja.
Und bin ja auch umgezogen und das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ich habe eine ganz große Schottereinfahrt bei mir vor der Haustüre.
Mensch, ein Zufall, ne?
Und jeder, der bei mir kommt, der kotzt immer richtig ab und sagt, da mit dem Motorrad drüber.
Und du so, das war Mitentscheidungsgrund für diese Wohnung, Leute.
Auf jeden Fall. Und da habe ich dann auch schon schön geübt, dann eng da Kurven zu fahren über dieses,
ja, geil.
Sehr zu Freuden meiner Nachbarn natürlich.
Schön die Staufahne am rüberziehen, so. Ja, und du wohnst ja auch da, wo du jetzt noch wohnst zumindest, da wohnst du ja auch ziemlich nah am Trans-Euro-Trail Niederlande.
Ja, genau. Ja. Und so habe ich das dann auch schon genutzt und bin ganz am Anfang auch alleine losgezogen und habe gesagt, okay, das ist jetzt noch so nah, wenn wirklich was passieren würde, dann könnte ich Papa anrufen oder wen auch immer, holt mich ab. Ich habe das Motorrad irgendwie so geschrottet, ich komme hier nicht mehr weg. Also da war ich irgendwie mal auf der sicheren Seite. Gut, ich fahre auch einfach alleine los und muss auch sagen, dass mir das ganz viel gebracht hat für Selbstsicherheit. Und da ist sie natürlich auch schon umgefallen, dass ich sie auch alleine mal aufgehoben habe und es auch funktioniert hat, was man ja so dann irgendwie nicht ausprobiert. Und einfach es zu machen und nicht sich immer diesen das in den Kopf zu setzen, was passiert, wenn, und alle Möglichkeiten da durchzuspielen.
Was, wenn, lass uns das mal kurz nutzen, dieses Momentum, was gerade ist. Wenn du jetzt an die Zeit nochmal zurückdenkst, es ist ja noch gar nicht so lange her, ein gutes Jahr so im Prinzip, ne?
Ja, nur nicht mal.
Nur nicht mal ein Jahr her. Was würdest du denn Leuten mitgeben für genau dieses Momentum, dieses so, boah, ich möchte gerne schnuppern, ich möchte gerne daran gehen an die Nummer, ich will jetzt aber nicht gleich 6K bei SW Motec ausgeben oder Touratec oder so, sondern ich will einfach daran mal rein. Was gibst du den Leuten für Tipps?
Es muss ja eben keine, also wirklich ja keine neue Maschine oder irgendwas sein, dass man sich was Gebrauchtes kauft, wo man sagt, okay, es ist auch egal, wenn sie wirklich umfällt, dass man sich dann nicht dann die Brause
macht. Ja, also vom Mindset meinte ich auch, Tina. Ach so, vom Mindset, sogar. So. Also was gibst du denen mit? Was sollte man, wie sollte man da rangehen?
Ich habe Bescheid gesagt, dass ich unterwegs war, dass ich immer wusste, ich kann jemanden anrufen.
Ah, okay, für das Sicherheitsgefühl.
Für das Sicherheitsgefühl, ne? Genau. Also dann wusste man, dass ich unterwegs
war. Und gegen, was macht man gegen die Angst?
Bei mir war es ja viel Neugierde. Also Angst schon. Ja. Aber dann da drüber stehen und versuchen, nicht die ganze Zeit drüber nachzudenken, sondern einfach einfach losfahren und machen.
Ich glaube fast, das ist das Wichtigste, ehrlich gesagt, ne? Dass du versuchst, die Angst umzumünzen, ne? Klingt natürlich einfacher als ist, aber ernsthaft versuchen, das umzumünzen in positive, und ich finde das Wort Neugier da so schön, dass du gesagt hast. Ja.
Mir geht es auch so an Stellen, die dann wirklich richtig knifflig werden, dass ich dann gar nicht drüber nachdenke, was könnte jetzt hier alles passieren, und dass das wirklich als Herausforderung ansehe.
Ja, ja.
Und das ist mir ja öfter jetzt dieses Jahr über begegnet und habe dann gemerkt, wenn ich gar nicht so lange davor verweile und wirklich dann einfach sage, okay, ich habe ähnliche Situationen, habe ich im Training schon gemacht, ich kann das, dass es dann auch viel einfacher ging, als wenn man 5 Minuten jetzt da auf der Stelle vor irgendeiner schwierigen Situation hin und her getrabt ist und sich dann irgendwie die Brause macht, wie komme ich jetzt hier am besten durch? Das ist manchmal Augen zu und durch, war dann doch die bessere Option.
Ja, das glaube ich halt auch, ne? Ein bisschen absichtlich die Scheuklappen aufsetzen und es vor allem ausprobieren. Übrigens finde ich, dass dann sowas wie die Lüneburger Heide super cool ist. Du bist nicht so weit weg von zu Hause, selbst wenn du aus dem, also stellvertretend jetzt, ne? Also irgendwas suchen, was gar nicht so weit weg ist, das nimmt schon mal ganz viel Druck irgendwie, dass ich nicht in Marokko liege und spreche die Sprache noch nicht mal, wenn irgendwas ist, das nimmt viel raus. Aber ich finde auch die Idee gut, zum Beispiel was Untergründe angeht, da vielleicht eben nicht über die Geröllfelder zu pflügen, wenn es geht, sondern erstmal zu schauen, Wald, Wiesen und vor allem Sand ist auch richtig toll, ne? Da fällt man weich, da kann gar nicht viel passieren. Als du in der Heide warst, war ja auch fantastisches Wetter, oder?
Ja, davor hat es noch ordentlich geregnet, also es war schon ganz schön viel Matsche da, ja.
Ach doch, genau, so war das, genau.
Aber stimmt. Sonne kam schon raus, also es war nachher schon warm.
Ja, also da auf jeden Fall gucken, dass die Verhältnisse ganz gut sind, das wäre von mir auf jeden Fall so ein Ding. Und was jetzt Equipment angeht, du hast ja eben schon über das Moped geredet, ne? Da kann ich euch nur mitgeben, ich bin gespannt, wie du das siehst, Tina. Ey, das ist alles egal erstmal, das ist alles egal. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann hat man immer so das Gefühl, boah, der Howie ist eh so ein Fashion-Victim. Da muss man ja immer, weiß ich nicht, man braucht ja jeden Hightech, um irgendwie, nee, mich interessiert das alles nur. Ich bin einfach auch da nur krass neugierig, was es angeht. Und ich liebe das auch, dass diese ganze Thematik. Brauchen tut man das natürlich zu 90% alles gar nicht. Ihr braucht keine AirTag-Weste, also keine Airbag-Weste braucht ihr. Oder ihr braucht auch nicht die super krassesten Enduro-Boots und sowas, ne? Das geht auch alles mit normalen Klamotten. Also du bist, als du in der Heide warst, das erste Mal gefahren bist, da hattest du ja... Letzte Woche habe ich ja mit dem Georg zusammen gesprochen über Erstausrüstung und sowas, ne? Und da haben wir auch gesagt, also das geht im Prinzip mit dem Einsteigerkram, den du dir bei Polo und Louis geholt hast, ne?
Ja, genau. Ich habe mir nur vorher schon ordentliche Stiefel gekauft, habe mir dann die berühmten Tech 7. Ich bin dann, bevor ich in die Heide bin, bin ich noch bei uns beim Motocrossladen vorbei. Du bist ja
doppelte Paar Schuhe dabei, ne?
Genau. Und dann bin ich da angehalten und ich hatte da vorher angerufen, wusste, dass die welche haben und dann anprobiert, direkt mitgenommen, angezogen, habe die anderen paar Stiefel in die Tasche geworfen und bin dann in die Heide los. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, zumindest ordentliches Schuhwerk anzuhaben.
Ja, und ich glaube, man merkt dann Step by Step, und das macht es auch so schön, man merkt dann Step by Step, was einem das Leben eventuell leichter machen würde. Wie mit dem Motorrad auch, ne? Genauso wie du auch mit jedem Motorrad fast alles machen kannst. Es ist einfach ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer, ne? So, das ist immer auch dieses Pro-GS-Argument letzten Endes, ne? Ja, Leute, aber Mut haben, ne? Das ist glaube ich, das Wichtigste an der Stelle. So, und dann hast du einiges an einfach mal ausprobiert nach Feierabend, sage ich mal, ne? Und hast dann auch gezielt, du hast eben von Hütchen gesprochen, hast dann gezielt auch versucht, ein bisschen technisch was zu machen noch. Kurventraining, sagst du, das hast du alles hinter dir gehabt. Du fährst ja auch schon länger Motorrad, aber gerade was so dieses auf losem Untergrund angeht, da war für dich ja wahrscheinlich vieles einfach Try and Error, ne?
Genau, durch das Mountainbike-Fahren hatte ich natürlich so ein bisschen das Gefühl, wie muss ich da steht man ja genauso oder sich nach hinten lehnen entsprechend.
Die Physik ist ja schon identisch.
Das ist schon identisch, genau. Das hat mir wahrscheinlich auch schon echt einen Vorsprung verschafft an der Stelle.
Ja, cool. Ja. Zum Beispiel, ich weiß noch, als wir zusammen gefahren sind und drüber gesprochen haben, so bergauf, bergab fahren, das ist ja auch so ein Ding, wenn du Mountainbike fährst, ne, mit dem Körperschwerpunkt und so weiter. Bremsen und so, das ist ein Ding. Ey, und ich finde übrigens, ich arbeite ja auch im Enduro-Park so als Instructor, ne, und habe ganz, ganz viel mit Anfängern zu tun. Und ich finde, da merkst du auch immer ganz, ganz schnell, wer hat den Kopf frei und wer nicht. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Hälfte eben schon erzählt habe. Bei Frauen fällt mir halt auf, dass die sind oft vorsichtiger, zurückhaltender, trauen sich oft nicht so viel zu, hören aber sehr gut zu und sind meistens besser im Umsetzen. Gerade von so Korrekturen, Hinweisen, Tipps und so. Männer sind dann oft, das ist natürlich alles, Leute, das ist natürlich alles Klischee, also so, ne, es gibt immer Ausnahmen, aber meine Erfahrung ist, dass die da meistens so erstmal im Kopf durch die Wand und wenn ich auf dem Maul liege, dann mach ich's einfach nochmal und wenn das dann wieder passiert, dann könnte ich ja mal eventuell überlegen, ob ich was verändern sollte, so. Ja, das ist so.
Frauen sind da einfach ehrgeiziger.
Ja, womit das auch immer zu tun hat, ne, weiß ich auch nicht, also das hat vielleicht was über das Motorradfahren hinaus mit etwas zu tun, ne? Dass Frauen da vielleicht öfter sich beweisen müssen auch, ne?
Stimmt.
Und davon wir haben ja schon so ein bisschen angespielt, dass du im öffentlichen Dienst auch arbeitest, wie ich auch, ne? Und da gibt's ja auch hier und da so Männerbastionen. Da muss man ja auch erstmal, da kriegt man immer, ist mein Eindruck, da kriegt man immer so von vornweg so erstmal diesen Stempel auf, so, ja, okay, bist erst mal eine Frau, muss erst mal gucken, was da wird. Und das ist bei den Trainings halt wirklich auch so. Und du bist ja fast immer in der Minderzahl, ne? Wenn ich nicht gerade ein Frauentraining mache, dann würde ich sagen, ist das Verhältnis 1:8. So ungefähr.
Ja.
Würde ich sagen.
Ich habe ja bisher auch noch keine Frau gefunden, die so mit mir dann auf Urlaub oder auch Motorradreise machen möchte. Also da auch selbst bei so vielen Mädels in der Skiwaldsgruppe habe ich noch niemanden gefunden, der das so mit mir teilen möchte.
Ja. Du hattest mal eine Reisepartnerin am Start, ne?
Ja, eine Freundin von mir.
Ja, genau. Und da hast du gesagt, ey, freundschaftlich und so, alles super cool, aber irgendwie passt es nicht 100%, ne, von den Fahrinteressen.
Genau, weil die eigentlich alle Straße fahren wollen und für die meisten ist das, oh Gott, nee, ich würde niemals ein Motorrad so bewegen, wie du das jetzt machst. Also da sind einfach dann doch Hemmungen da. Also die wenigsten Frauen trauen sich das einfach zu, muss man leider sagen.
Ja, also hier nochmal große Mutzuspruch, denn wenn ihr erstmal diesen Step gemacht habt, wenn ihr erstmal über diese erste Hürde rüber seid, dann winkt da wirklich unfassbar viel Spaß. Hast du dann auch mal ein bisschen rum, also erstmal wichtigste Frage, bist du dann gerade mit Hilfe des Podcasts in so einen ganz fürchterlichen Strudel gekommen?
Ja.
Hat es dann so richtig angefangen, ne? Dann ging das mit dem Discord nochmal richtig intensiv los. Du hast ja, also inzwischen bist du ja ein wichtiger Bestandteil der Community, das kann man anders gar nicht sagen, Tina. Bist ja auch sehr, sehr aktiv, aber du hast mir im Vorgespräch ja auch nochmal gesagt, das war mir auch gar nicht so bewusst, mit wem du eigentlich echt auch viel zu tun hast, mit vielen Leuten so, ne?
Mit vielen Leuten mittlerweile. Ja. Also für mich hat sich wirklich so viel geändert und so viele Personen sind dann noch mit in mein Leben gekommen letztes Jahr, die möchte ich alle auch gar nicht missen.
Shoutouts an euch, genau. Mäuse.
Und ob wir irgendwelches Pizzatreffen, Essen gemacht haben oder jetzt auch zusammen zur Messe waren, es fühlt sich dann schon ein bisschen an wie Familie.
Ah, das ist schon toll, ne? Das höre ich ja immer wieder, Leute, Bears Community, Beste auf jeden Fall. Ich meine, Motorrad-Community eh eine tolle Sache, finde ich, ne? Aber wenn sich diese kleinen Bubbles dann noch bilden, das ist ja wirklich mega toll und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was hat das so mit bei dir dann alles bewirkt? Also inwiefern hat dich das bestärkt, da noch viel tiefer reinzugehen in die ganze Thematik?
Ich hatte ja, wo ich den Führerschein gemacht hatte, schon die Vorstellung, dass ich weit reisen möchte und habe mir da alles auf YouTube so reingesaugt. Und jetzt war ich endlich an dem Punkt, dass ich das umsetzen kann, dass ich Menschen dafür getroffen habe, dass ich das Equipment habe und jetzt eigentlich nur noch so loslegen muss.
Ja, ja.
Und das war ein schöner Moment so und dass er ja auch dann angefangen hat, bin dann ja nach Holland auch gefahren, hab da ja weiter die Tour so gefahren.
Ja, ja. Und bist du dann auch eskaliert, was dann so Zubehör anging und Klamottis und so?
Ja, ich habe mir natürlich dann auch einmal mich ausgestattet, da kam das Neckbrace dazu und noch wieder eine andere Hose.
Ja.
Hier unsere schöne, habe ich letztes Mal auch gesagt, die Penis-Ulla.
Die Penis-Ulla, ja. Das ist eine Revit-Modell, Leute, was nur so ähnlich heißt, ja. Hast du da vielleicht einen Tipp auch für die Mädels da draußen, so wo du gute Erfahrungen mitgemacht hast?
Es ist schon echt schwierig. Ich habe gerade noch versucht, noch ein Jersey zu kaufen, auch von Revit, was auch hier einen Anteil hat, dass man es auf der Straße fahren könnte Aramid oder sowas drin. Ja. Aber das saß wie ein Sack. Also gerade da ist es jetzt noch echt schwierig, auch Klamottis für Frauen zu finden.
Das höre ich ja immer wieder, Leute und Hersteller, da müsst ihr einfach ran. Wir hatten ja diesen Ansatz da bei Dirty Rocks, ne? Das ist natürlich mit so einem kleinen Label schwierig, da irgendwie einen Markt groß zu bedienen, der eigentlich gar nicht, der sehr, sehr klein ist, aber ihr müsst da ran, Leute, sonst kommen die Mädels auch nicht noch mehr, weil, ja, das weiß ich nicht, das, wie du sagst, wenn Sachen wie ein Sack sitzen und einfach nicht passen und nicht gut sind und so, das ist halt echt blöd. Mir ist es auch aufgefallen, ich habe mit der Karini da mal drüber geredet, dass sie sagte, und wenn du mal was hast, dann sind das auch immer sehr eingeschränkte Farben zum Beispiel und sowas, ne?
Ja,
und da Mädels legen da halt auch ein bisschen Wert drauf, dass es vielleicht auch nicht ganz bescheuert aussieht, ne? Und immer nur alles schwarz, ja, muss ja auch nicht sein. Ich finde ja sonst cool, dass es da inzwischen viel, viel mehr Alternativen gibt, aber für Mädels kann man da noch viel, viel mehr machen, ne? Magst du vielleicht nochmal erzählen, weil es fragen sich bestimmt Leute, die jetzt zuhören, was du bis auf die Revit-Hose, was du dir noch gegönnt hast, wie du jetzt unterwegs bist gerade?
Ich habe dann auf Kleinanzeigen günstig eine Weste von Otema geschossen, die noch eigentlich neu war, die jemand
Klassiker.
Nicht tragen wollte, genau. Die dann auch irgendwie erst 2 Jahre alt war, da habe ich dann ordentlich Geld sparen können. Dann da habe ich jetzt ein Jersey rüber, was jetzt aber auch einen Frauenschnitt hat, Gott sei Dank, das ist ganz gut.
Und wo hast du das her? Also ich meine, was für ein Brand ist das?
Das ist, glaube ich, von Fox.
Okay.
Und das passt aber farblich dann wieder zu den Stiefeln. Das war mir natürlich sehr wichtig, weil die Stiefel sind nämlich Neon und Türkis und das findet sich im Jersey wieder. Und mein Neckbrace ist auch Türkis, das musste natürlich sein.
Nice.
Ja, und ansonsten habe ich eine Büsejacke. Ja. Das ist noch meine erste Jacke aus der Fahrschule, die ich dann, ich sag mal so, wenn noch schlechteres Wetter ist, anziehe. Aber die ist dann schon, wenn es ins Gelände geht, schon echt warm. Also,
ist so eine Laminatjacke, ne?
Genau.
Die auch wasserfest ist wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, okay. Ja, mit allen Für und Wider kennen wir ja alles, ne? Und fährst einen schönen Neckhelm, habe ich gesehen.
Richtig.
Ja.
Auch meine erste. Den musste auch sein.
Ich kann wirklich sagen, den hat sie von Dirty Rocks, als wir die Helme noch hatten. Mega cool. Und da habe ich eben auch gesehen, voll ausgestattet inzwischen mit GoPro und...
Ja, der habe ich mir jetzt ganz neu...
Funke, alles
habe ich
so
aber
brauch.
Auch über Kleinanzeigen geschossen. Also da versuche ich dann doch immer, das alles irgendwie im Rahmen zu halten. So viel Geld, wie ich einfach ausgegeben habe die letzten 2,5 Jahre für dieses Hobby.
Ja.
Das ist echt... Möchte an dieser Stelle nicht drüber reden.
Man darf das niemals zusammenrechnen, Leute. Ne? Spaß kostet so. Hobby kostet natürlich Geld. Ja. Okay, und wie bist du dann weiter vorgegangen? Hast du dann überlegt, jetzt, du hast ja gesagt, du hast dann Netzwerke, und das ist ja ein wichtiger Step auf jeden Fall, du hast dann Netzwerke gehabt, du hast dann Freundschaften gehabt, die das gleiche Hobby geteilt haben und so. Saßt du dann abends schon da, hast du überlegt, boah, was könnte ich denn jetzt mal für Abenteuer überlegen? Was für eine größere Tour könnte ich jetzt mal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich schwebt da ganz viel durch meinen Kopf. Es war so erst die Frage, was kann ich überhaupt jetzt als erstes so machen?
Ja.
Und meine Portugal-Tour, die jetzt geplant ist, stand da schon ganz hoch im Rennen.
Ja.
Aber ich wollte mit meinem Partner auch noch vorher
Portugal, wegfahren. Machen wir gleich.
Genau. Ja, Portugal gleich. Kommt später, genau. Ja. Da wir sehr leider an das an die Saison gebunden sind und er im Sommer sehr eingespannt ist, mussten wir uns halt auf den Winter konzentrieren und was raussuchen.
Schränkt es ein, ne?
Genau, schränkt es sehr extrem ein. Und es war auch so bis ein paar Wochen vorher gar nicht klar, wo es überhaupt hingehen soll.
Ja.
Und dann haben wir wirklich...
Aber euch war klar, ihr wollt auf jeden Fall mit Motorrad los und dann aber gerne auch so ein bisschen im Gemüse rumfahren damit.
Genau, das stand außer Frage.
Ja, ja. Zelten musste nicht sein, unbedingt im Winter.
Ja, wir haben aber das Zelt mitgenommen, tatsächlich.
Ah, cool. Okay,
ja. Weil es eigentlich schon so warm sein sollte, dass wir auch gehofft hatten, dass das funktioniert.
Ja.
Und dann haben wir wirklich kurz nach Weihnachten auf der Couch gesessen und haben ein Video über Sizilien geschaut und haben dann gesagt, boah, das ist eigentlich doch auch eine Option und sind dann aber noch die Inselgruppe weiter hochgerutscht und dann war es dann eben Korsika und Sardinien.
Ach, wie schön, ey. Wie schön, ne? Würde mich auch gleich mal interessieren, was schöner war von beidem. Ich habe da eine Meinung zu, auf jeden Fall. Also wir haben auch viele berichtet, was sie schöner fanden. Bin gespannt, was du sagst. Vor allen Dingen ist, glaube ich, einigen Leuten gar nicht bewusst, wie toll das für Motorradfahren ist, ne? Auch Onroad übrigens. Unfassbar schön, ne? Wie seid ihr da hingekommen? Mit dem Anhänger?
Genau, wir sind mit dem Anhänger runter, haben dann in Frankreich erstmal alles abgestellt und dann mit der Fähre Richtung Korsika.
Ja. Und dann rüber. Und dann die ersten Meter unter die Reifen genommen. Und dann ist was Lustiges passiert. Das weiß ich noch. Ihr seid den Track, den euch... War das Trans-Hero Trail?
Ja, wir sind nur, genau.
Ja.
Gefahren.
Den seid ihr irgendwie aus Versehen falsch rumgefahren oder so, ne? Irgendwas war da.
Wir sind in Korsika gestartet.
Ja.
Und da mussten wir tatsächlich sagen, der Ted ist wirklich nur... Straße da.
Ja.
Es ist aber trotzdem schön. Also es war jetzt keine verschwendete Zeit.
Ja.
Wir haben die Landschaft so genossen, aber dann wollten wir doch nach 2,5 Tagen rüber und ein bisschen Geländer unter den Reifen kriegen.
Ja.
Und dann ist uns aber eben passiert, das, was du jetzt angeteasert hast, dass die Fähre gar nicht in der Wintersaison gefahren ist, da wo man das gedacht hat, wo man nur eine Stunde rüberfährt, sodass wir an eine andere Stelle der Insel mussten und dann genau am Ende des Tracks angekommen sind. Also wir hatten uns gar nicht großartig überlegt, an welchem Tag fahren wir wohin. Wir wollten das wirklich alles schön offen lassen und uns da ganz entspannt von Tag zu Tag planen, sodass wir eigentlich an einer anderen Stelle eingestiegen sind, als wir eigentlich wollten.
Ja. Und das hieß dann, dass der schwere Teil als erstes kam, oder was war das?
Genau, das war uns gar nicht bewusst. Also habe ich beim letzten Mal erzählt, es war für mich dann wirklich direkt hier Vollgas, dass es dann gut ins Gelände ging und ich bin auch vorher noch nie so Steine gefahren und musste mich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Es hat aber Gott sei Dank gut geklappt und mein Partner da auch eine großartige Geduld mit mir hat und wirklich, da kam der Funk dann halt wieder ins Spiel, dass er mir dann an vielen Stellen gesagt hat, auch öfter zwei Optionen offen gelassen hat, wie ich dann da runterkommen könnte, wie ich das schaffe und wir uns da so richtig von Tag zu Tag durchgearbeitet haben.
War das dann immer mit Gepäck und so oder seid ihr so sternförmig von der Unterkunft gefahren?
Nee, also die meisten Touren waren wirklich mit Gepäck.
Ach krass, also ich hätte jetzt gedacht, gerade Korsika, so groß ist die Insel dann auch nicht, dass man das irgendwie so geregelt kriegt.
Ja, aber es war jetzt schon in Sardinien.
Ach, das war Sardinien schon, ja. Okay.
Genau.
Okay.
Hätte man bestimmt so machen können, aber wir wollten ja wirklich einmal so durch die Insel durchfahren, haben dann aber uns an manchen Tagen auch entschieden, 2 Tage in einer Unterkunft zu sein und dann den Track zu Ende zu fahren und dann hatten wir auch das Gepäck da nicht dabei.
Wie war das Wetter dann so über die Zeit?
Ja, das Glück ist ja manchmal mit dem Dummen, ne?
Auf den Fotos sieht das eigentlich immer sehr nice aus.
Ja, war es auch. Also wir hatten echt Glück. Wir hatten zwischen 12 bis 20 Grad schon und die Sonne, es hat wirklich von den 14 Tagen nur 2 Tagen geregnet. Da natürlich, wo meine Kupplung kaputt gegangen ist. Also da haben wir schön im strömenden Regen da gestanden.
Die Kupplung. Wie hat sich das angekündigt?
Ja, also ich glaube, das war irgendwie Tag 3 oder 4, da sind wir nochmal einen Berg hochgefahren. Es war so eine Aussichtspunkt, wo wir gesagt haben, boah, Kilometer Luftlinie, wir haben bestimmt noch 2 Stunden, bevor es dunkel wird, den nehmen wir jetzt noch mit und da mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Ja. Und das war wirklich eine ganz, ganz harte Stelle.
Ja.
Da waren ganz runde Steine. Und so viele Kehren und wir haben gedacht, boah, liegen vielleicht unten nur diese Steine, aber den kompletten Weg hoch und da habe ich, glaube ich, meine Kupplung einfach so, würdest du jetzt sagen, malträtiert?
Malträtiert, das genau. Ja. Heavy, ey. Was habt ihr denn gemacht?
Ich habe das eigentlich erst gemerkt, wo wir oben waren. Also war dann ganz stolz, dass ich es dann irgendwie doch geschafft habe, da selber hochzukommen. Mhm. Und wo ich dann wieder anfahren wollte, habe ich gemerkt, scheiße, die Kupplung rutscht mir durch. Also
genau, also es weiß vielleicht nicht jeder, ne? Für jeden, der selber schraubt und so und schon lange das sowas macht, die wissen das natürlich. Aber wie fühlt sich eine kaputte Kupplung eigentlich an?
Man hat dieses Spiel verschiebt sich.
Ja.
Und dann, ich musste schon fast die Kupplung loslassen auf der letzten Stelle, wo sie dann überhaupt erst angefahren ist. Und das war aber noch mein Glück an der Stelle, dass sie noch angefahren ist.
Ja.
Spoiler, sie ist noch ein zweites Mal kaputt gegangen, weil die Werkstatt es nicht hinbekommen hat, beim ersten Mal sie richtig zu reparieren. Und da ist sie gar nicht mehr angefahren.
Ach, du große Güte, ey.
Ja. Also es war aber alles wirklich nur halb so schlimm.
Aber wenn man eins wirklich braucht im Gelände, dann ist es die Kupplung. Ja. Ne? Also da wäre es einfacher, wenn am Gas was ist und ich könnte sogar eher mit, also gut, keine richtig krassen Auffahrten, aber ich könnte viel regeln über Standgas und so mit Kupplung spielen, ne? Aber ohne Kupplung ist halt echt, ui. Ja. Kann man vielleicht nach Hause fahren noch, ne? Wenn es irgendwie über Schotter ist oder über Straße oder so.
Ich glaube, das hat sich die Werkstatt auch gedacht, wo sie es repariert haben. Wir sind Gott sei Dank in einer großen Stadt gelandet, in Nuoro in Sardinien. Und da war die größte BMW-Werkstatt überhaupt auf der Insel mit 4,9 Bewertung auf Google, wo wir gesagt haben, gut, die müssen das ja irgendwie hinbekommen. Und haben sie auch. Und die war auch innerhalb von einem Tag fertig. Wir haben dann so ein bisschen ein anderes Programm da gemacht. Ja. War auch mal ganz schön. Durfte ich auch mal auf einer KTM hinten mitfahren. War auch mal ein Erlebnis.
Und war es ready to race da hinten drauf?
Es war auf jeden Fall ein bisschen holperig. Also da ist meine BMW doch viel ruhiger.
Okay.
Und dann sind wir am nächsten Tag los, hat Gott sei Dank alles an einem Tag geklappt und nach 10 Kilometer ist sie dann wieder kaputt gegangen im Gelände.
Ey, ist ja nix, und, 10 Kilometer.
Ja, also das
was war da die ersten Gedanken, die du hattest? Hast du so gedacht, ey, was haben die mir für einen Scheiß da eingebaut oder so? Weil das kann ja gleich sein, die erste hält irgendwie zigtausend Kilometer und die zweite ist nach 10 Kilometern durch.
Ja, es war Gefrickel, was sie gemacht haben.
Ja, ne?
Das war dann ganz klar. Und
es ist ja erstmal Riesenglück, Tina, dass die überhaupt eine Kupplung für eine F650 da rumliegen haben, ne?
Ja, obwohl die auch gar nicht, die haben die angenommen, gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das vielleicht auch so typisch italienische Mentalität.
Ja.
Und es war aber im Endeffekt für mich eigentlich die beste Erfahrung des Urlaubs überhaupt, weil wir dann ja erstmal die Maschine wieder aus dem Berg, wo wir standen, wieder rausbergen mussten ohne Kupplung. Dann habe ich auch gelernt, wie ich dann bergrunter halt auch mit meiner Hinterradbremse bremsen muss, weil ansonsten hätte das alles so gar nicht funktioniert. Und vorher habe ich mich da immer noch ein bisschen schwer mitgetan.
Ja.
Und so hatte ich dann auch einen ganz großen Lernerfolg aus dieser Geschichte, dass meine Kupplung nicht funktioniert hat.
Ja. Okay, dann haben wir das jetzt auch. Und vor allem, das sage ich ja immer wieder, man muss natürlich das Positive darin sehen. Und das Positive ist ja schon die Erfahrung, dass man eine Lösung findet. Ne?
Genau.
Ich glaube, wahrscheinlich hat das bei dir viel gemacht. Und wenn du jetzt mal demnächst mit allein unterwegs bist oder mit jemandem, der eben weniger Erfahrung hat als du vielleicht, ne, dann bist du da schon wieder so ein bisschen gefestigter und kannst sagen, ey, selbst mit einer kaputten Kupplung, wie war das? Die sprechen doch Französisch, oder?
Nee, da ist schon Italienisch.
Ah, nee, ist also ja Sardinien gewesen,
genau,
ne?
Korsika, Korsika ist Französisch. Und,
ja. Aber das Sardinien war so mit Englisch alles entspannt, es sind ja viele Touris da.
Genau, mit Englisch war gar kein Problem, zumindest bei den jüngeren Leuten.
Ja.
Und mit dem Abschlepper, das hat auch wunderbar funktioniert. Da bin ich jetzt ganz entspannt, dass ich weiß, dass das auch dann, zumindest in der EU, auch total entspannt ist, da anzurufen.
Ja.
Und innerhalb von 2 Stunden waren wir wieder an der Werkstatt und die haben sich dann da wieder an den Zweck gemacht.
Man darf sich einfach nicht ärgern, ne? Man muss einfach
Das habe ich beim letzten Mal auch ganz kurz schon erzählt, was dann meint oder unser schönstes Erlebnis dann war. Wir haben uns an der gleichen Airbnb wieder eingebucht, aber die war eigentlich gar nicht frei. Und dann haben die uns da empfangen und gesagt, ja, wir haben ein Problem, ihr könnt aber in unserem Gästezimmer schlafen. Ja. Da haben wir dann auch gar nicht lange überlegt, sagt, gut, machen wir das. Dann hatten wir so ein bisschen Familienanbindung und haben uns da typische sardinische Speisen noch angestellt oder hingerichtet.
Siehst du, das Beste draus machen,
genau,
das
und
ist wichtig.
Es war total schön. Also wäre meine Kupplung nicht kaputt gegangen, hätten wir halt dieses Erlebnis so nicht gehabt.
Ah, schön, schön, okay. Ja, und dann ging die Tour soweit, aber entspannt kann man nicht sagen, aber technikunfrei.
Genau, das dann hat Gott sei Dank hat dann alles gehalten. Mhm. Was dann aber sehr witzig war, die Strecke, die wir uns dann für den nächsten Tag rausgesucht hatten, da sind wir dann ohne Gepäck gefahren und uns direkt für 2 Tage dann da eingemietet hatten. Und da hätte man eigentlich besser dran schreiben sollen, fahrt ihr bitte nur mit Sport-Enduros hoch, alles andere ist total gestört.
Das hört man ja manchmal. Ey, das ist so krass, der Trans-Euro-Tail, ne? Also manchmal rufen Leute auch im Park an, das kann ich ja mal spoilern, und dann werden die immer gefragt, was hast du an Vorerfahrung, wenn es um die Beratung geht, der Kurse und so. Und dann sagen viele so, ja, schon, also ich bin schon TED gefahren und so. Dann denke ich mir so, ja, alter TED, ne, der ist halt zum Beispiel hier in Norddeutschland, gibt's auch TED, ne? Das ist in der Regel, das ist gepflasterte kleine Wege, so, das ist wie halbe Autobahn, ne, zu fahren. Und dann höre ich aber Geschichten, zum Beispiel Trans-Euro-Trail in Kroatien, der auch super knackig ist, zum Teil auch in Slowenien und so, ne? Oder halt, was du jetzt gerade sagst. Also das ist überhaupt keine Referenz, muss man sagen. Dass man sagt, ich bin Trans-Euro-Trail gefahren, das kann alles bedeuten, so, ne?
Ja, dann haben wir uns da wirklich durchgekämpft, und wo wir in der Unterkunft angekommen sind, haben wir gesehen, dass in der Markierung auf der Karte stand, Long Part, be brave heart. Und so hat sich das auch angefühlt. Also, das war dann unser Running
Gag.
Das gibt, sein tapferes Herz. Also, das war unser ganzer Running Gag des Urlaubs dann. Dass wir das, irgendwie so durchgezogen haben. Wir haben auch tatsächlich dann irgendwo abgebrochen an einer Stelle, weil es auch wieder dunkel wurde. Und haben uns dann einen Weg dann so über die Karte rausgesucht, weil wir den Track so gar nicht hätten zu Ende fahren können. Das war viel zu anstrengend, war viel zu lang. Das hat man nicht geschafft.
Würdest also, meine nächste Frage wäre nämlich so gewesen, jetzt wieder den roten Faden aufzunehmen zu deinem, wie bist du denn da eigentlich so ran und reingekommen in die ganze Nummer? War das das Krasseste, was in dem Urlaub war so?
Ja, auf jeden Fall. Also selbst mein Partner hat gesagt, Stücke, die wir da gefahren sind, das hat er so vorher auch noch nicht gefahren.
Ja, und der hat schon einiges an Erfahrung.
Der hat schon einiges gemacht, deswegen.
Krass, okay, wow. Und viele Wasserdurchfahrten.
Ja, das war dann der Clou des nächsten Tages. Ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, so, das hast du 100%ig geplant. Du tust hier nur so, als ob wir hier ganz random irgendwelche Tracks fahren, und du hast schon zu Hause gesessen, hast geguckt, was kann ich als nächsten Tag für eine Herausforderung nehmen, was ich machen könnte. Und dann, es war aber tatsächlich auch ganz normal der TED, es war durch ein altes Minengebiet durch, also auch total schön zum Schauen, wo dann so alte Loren und sowas alles stand. Und der Weg führte dann bis in die Dünen, und da mussten wir, nach dem 12. Mal habe ich aufgehört zu zählen, wie oft wir diesen Fluss durchqueren mussten.
Krass. Ja. Am ersten Mal noch so super aufgeregt, ne? Man geht am besten nochmal durch, erst schaut sich alles an. Irgendwann kommt der Moment, ach
egal,
ich komme sonst nicht mehr an jetzt, so, ne? Ja, Wasserdurchfahrten, wie bist du da rangegangen?
So in der Tiefe habe ich es vorher auch noch nicht gemacht. Dann ist mein Partner halt vorgefahren, wo ich dann schon sehen konnte, okay, wie tief ist es tatsächlich, an welchen
Stellen.
Konnte
man den Boden sehen?
Nee, tatsächlich nicht, weil das war so rot gefärbter Sand, ne? Und man konnte gar nichts sehen. Und man konnte, also Strömung war auch da. Also es war jetzt nicht so, dass es da nur stehendes Gewässer war.
Ja, und große Rocks sind halt ein Problem, ne? Wenn du auf einmal der Lenker schlägt. Ja.
Ja.
Aber also technisch, wen das interessiert, ich mein Tipp wäre auf jeden Fall noch mehr als sonst den Lenker locker lassen, ne? Dass der Lenker ausweicht, auch wenn so Schlamm ist und so, keine ruckartigen Gasbewegungen da drin machen, am besten mit so einem Groundspeed aufbauen und dann schön durchziehen und schön locker bleiben auf dem Bike, egal was passiert. Und wenn es wirklich hart kommt, hilft ein kleiner Gasstoß halt dann schon. Ne?
Ja, und wenn die Stiefel einmal nass sind, ist auch egal.
Ja, ist auch egal. Die sind ja auch nicht wasserfest, deine, ne?
Genau, richtig. Oder? Ich habe irgendwann auch einmal die Schuhe ausgezogen, das Wasser ausgeschüttet, also es ging gar nicht mehr anders.
Nice, okay. Ja, aber krass, ey, also das hast du ja wirklich in nicht mal einem Jahr eine heftige Lernkurve gehabt, ne?
Auf jeden Fall.
So, von bis du da auf Sardinien gelandet bist, ne? Wie lange warst du nochmal ungefähr, insgesamt unterwegs?
Insgesamt 14 Tage.
Ja, das ist lang, ne? Ja. Da denkt man zwischendurch dann auch irgendwann, hui. Habt ihr einen Off-Day gehabt, auch richtig?
Eigentlich nicht so richtig, dadurch, dass wir ja die Motorradreparatur zwischengeschoben haben. Irgendwie. Genau, war es ein bisschen der Zwangs-Off-Day und den Rest haben wir dann durchgezogen.
Ah, cool, cool. Ja, und dann immer noch die harte Rückfahrt. Da ist man doch froh, wenn man Anhänger dabei hat, ne? Weil dann noch über die deutsche Autobahn zurück, das finde ich immer richtig schlimm. Vor allen Dingen auch, weil es so trostlos ist, ne? Du bist dann in den schönsten Gegenden unterwegs mit dem Motorrad und musst dann über die Autobahn zurückfahren. Ja, das stimmt. Okay, Tina, da ist ein Haken dran und du bist mehr, also guckst mich jetzt hier mit leuchtenden Augen an, du bist mehr drin und brennst mehr als je zuvor. Wie wird deine Zukunft aussehen? Also ich weiß aus unseren Gesprächen, es gibt da einige Fragezeichen in hinsichtlich deiner Motorrad-Zukunft, genau. Also das Motorrad selbst betrifft, aber natürlich auch was so Destinationen angeht. Ne?
Genau.
Fangen wir doch mal mit Motorrad an.
Mit
so.
Motorrad,
ja.
Okay.
Du hast dir gleich die Stiefel gekauft. Kommt jetzt auch der Moment, wo du sagst, ich muss jetzt auch beim Motorrad, muss ich mal ein Upgrade machen.
Ja, ich bin ja auf der Messe gewesen und habe ja auch auf der neuen Suzuki DRZ gesessen.
Ja, geiles Teil.
Ja, also mal schauen, was es wird, aber definitiv brauche ich.
Also so kleiner wäre schon mal eine Idee, so ein bisschen?
Es ist so ein bisschen jetzt die Frage, also ja, ich würde schon gerne was Kleineres fahren wollen auch, weil eben meine F650 halt nicht so offroadfähig ist, wie sie eigentlich sein sollte. Ich glaube, mit dem, was ich gemacht habe, habe ich sie an die absolute Grenze gebracht.
Ja.
Und ich liebäugle natürlich auch mit vielleicht einer 900er.
Oh yeah, oh yeah, baby.
Aber ja, ist.
ich finde, die 900 ist ein fantastisches Bike. Ich finde die so, so toll. Also ich nehme an, wenn Leute die vom Design nicht so toll finden, weil sie einfach nicht so Fan von BMW und dem Ding sind. Ne? Aber die ist wirklich fahrisch, finde ich, komplett erhaben. Das ist so ein geiles. Ich finde sie persönlich ja super geil vom Design. Gibt es in geilen Farben übrigens auch noch. Ne?
Auf der Messe habe ich ja auch drauf gesessen. Ich habe mich direkt zu Hause gefühlt, weil sich das natürlich so ähnlich anfühlt wie mein Motorrad, wo ich jetzt halt so viel
mit erlebt habe. Ja, nur in neuer und ein bisschen cooler. Ne?
Genau.
Ja.
Und also das wird schon echt eine krasse Entscheidung.
Hat einen mega geilen Sound übrigens auch, ne? Ja. Die haben ja da so einen Hubversatz drin. Das hört sich ja an, weiß ich nicht, fast schon so V2-mäßig manchmal, wenn die röhrt. Das ist richtig geiles Bike, ist das ja.
Ja, also ich weiß selber noch nicht, wofür ich mich entscheide oder in welche Richtung es geht. Ist auch so ein bisschen beruflich abhängig, ob ich, wie es bei mir so weitergeht, wie viel ich noch pendeln muss und ja, ob dann vielleicht die 650 irgendwann mal für eine 900er weichen muss, aber was spricht auch gegen ein drittes Motorrad, also daher.
Nur die Größe der Garage. Ja, und die Suzuki, ich habe mich ja auch doll in die verliebt, ich mag dieses minimalistische Design. Ist natürlich ein ganz anderer Ansatz vom Konzept, ne? Mhm. Wäre ja bei dir aber auch schon eine schöne Lücke, die da geschlossen wird und die finde ich übrigens von den Farben auch ganz, ganz toll. Mhm. Bin auch crazy in love mit diesem hellblau, das finde ich zum Beispiel mega tolles Gelb von denen.
Ja, können richtig wir jetzt wieder cool. So ein bisschen die Brücke schlagen, wie möchte ich weiter Reise und Motorrad fahren?
Ja.
Weil nämlich jetzt meine Portugal-Tour, die ich geplant habe, da möchte ich auf jeden Fall auf zwei Reifen halt bis nach Portugal fahren.
So, und das ist mit so einer kleinen Suzuki eine Kampfansage, glaube ich.
Genau.
Ne? Geht natürlich, aber ist mal ein bisschen langsamer unterwegs.
Beim letzten Mal schon gesagt, jetzt höre ich schon, wie alle mit den Augen rollen, so oh, die Reifen und alles. Und wir haben das schon so viel vor und zurück diskutiert. Und auch mein Reisepartner, der auch aus der Bubble kommt.
Liebe Grüße,
Genau, liebe Stefan, der mich 3 Wochen ertragen muss bald. Ja, da musste ich auch tatsächlich überzeugen, dass wir das so machen. Aber ich wollte tatsächlich mal einfach von zu Hause aus losfahren und dieses lange Reisen mitnehmen.
Komplett auf eigener Achse.
Genau.
Ja. Weil es macht was ganz anderes mit dir. Also
das fehlte mir jetzt halt so. Wir sahen dann in Korsika und den Tag vorher noch zu Hause und habe ich gesagt so, boah, ich kann das noch gar nicht fassen, dass wir jetzt auf so einer Insel sind und die Eindrücke, es war direkt so schön, so von der ganzen, aber es war so schnell, wo ich gedacht habe, das fühlte sich jetzt nicht an, wie wir sind schon angekommen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, total. Das war also, als ich zum Beispiel nach Griechenland mal gefahren oder Türkei gefahren, bin ich auch schon mal gefahren, dann da zu stehen und zu wissen oder aufs Schwarze Meer zu gucken und zu wissen, ich bin komplett jeden Meter von zu Hause gefahren, mein Motorrad, das ist schon ein geiles Gefühl und ich glaube, wie du sagst, es wird immer fremder und so. Ich stell's mir zum Beispiel auch super weird vor, wenn du jetzt in die Mongolei fliegst und fährst dann da 2-3 Wochen Motorrad und fliegst wieder nach Hause. Stell ich mir auch super weird vor. Ja. Stell ich mir viel, viel geiler vor, dahin zu fahren. Aber natürlich, die Zeit musst du haben, die Nerven musst du haben. Weil 3 Wochen ist schon eine gute Ansage dafür. Da könnt ihr ja fast sagen, knappe Woche hin, knappe Woche zurück, den Rest da, so ungefähr, ne?
Wir wollen am Anfang ordentlich dran ziehen, dass wir schnell durchkommen, wollen dann nochmal Reifenwechsel machen, irgendwo auf spanische Grenze, dass wir dann nochmal mit neuen Reifen loslegen.
Ja, cool, cool. Vorher schon organisieren von hier aus?
Genau, das steht jetzt für die Wochenendplanung an, dass wir das machen. Und ich werde wahrscheinlich sogar meinen ich habe noch so einen alten Satz Straßenreifen zu Hause rumliegen, der endlich mal weg muss.
Ah, perfekt.
Den werden wir wahrscheinlich jetzt aufziehen vorher, dass der dann mal durchgedübelt ist und dann
gibt's. Das ist eine geile Nummer.
Ja.
Dann habe ich auch noch, fällt mir gerade ein. Ne? Ich habe noch neue Straßensätze hier. Also ich habe noch so, sag ich mal, so Pseudo-Enduro-Reifen, die ich immer nicht gebrauchen kann, weil die mir zu wenig grobstollig sind. Aber die werden für sowas, eigentlich für so einen Transit perfekt. Ne?
Ja, dann können die weg und dann kommen wir.
Gute Idee hast du mir da ein Inception.
Ja.
Dankeschön.
Ja, und davon wird jetzt so ein bisschen abhängig sein nach diesem Urlaub, auch wie die Entscheidungsrolle mit dem Motorrad weitergeht. Weil wenn das
jetzt noch mit der GS auf jeden Fall?
Genau, jetzt mit der GS, also das, was wir fahren wollen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass Sardinien technisch anspruchsvoller war als jetzt ACT Portugal, was wir fahren wollen. Mhm. Deswegen bin ich da eigentlich entspannt, dass ich das alles hinbekomme mit der Maschine. Ja, und dann werde ich danach mal in mich gehen und horchen, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Ob es halt doch der Motorrad wird oder Urlaub wird mit, wir packen alles auf den Anhänger. Dann wäre so eine Suzuki natürlich auch eine ganz schicke Sache.
Ich bin sehr gespannt. Wir alle sind sehr gespannt, Tina. Und ich fände es toll, wenn wir nach der Tour nochmal miteinander quatschen und du uns ein bisschen auf dem Laufenden hältst, wie es weitergeht. Ich bin mir ganz
sehr
sicher,
gerne.
Es interessiert viele. Und vielleicht kann sich der eine die andere da nochmal so einen Schneid abschneiden, was so dein Brennen angeht für das Ganze, ne? Oh Mann, ey, das ist eine aufregende Entscheidung, ne? Und Motorrad,
auf jeden Fall.
Du hast ja auch gesagt, du willst dann mal gucken, ob sie nochmal irgendwo, wo Gelegenheiten sind, da nochmal so Probe fahren, ne?
Genau, ich bin jetzt ja auch bei ein paar Events unterwegs dieses Jahr. Ich denke mal, das wird eine ganze Entscheidungsfindung über dieses Jahr werden.
Ja, cool.
Und dann
sehr bewusst zu sagen, okay, das wird's jetzt.
Genau.
Ich glaube, dein Bauch wird es irgendwann wissen. Und dann wird das passieren, ja.
Wollt ihr auch nochmal ein Training im Park machen?
Ja, hört schon. Ja, müssen wir mal unsere Kalender dann da reiben, ob wir da vielleicht zusammenkommen irgendwie, das wäre schön. So, jetzt blicken wir sehr gespannt Richtung Heide und ihr blickt gespannt auf die nächste Woche, wenn die nächste Folge erscheint. Und da werden wir übrigens einen ganz, ganz tollen Gast hier haben, der uns alle mitnimmt auf eine ganz, ganz große Reise. Soll ich schon spoilern, Tina?
Ja, hast bitte.
Bock? Ja, es geht zum Mount Everest, Leute, mit dem Motorrad. Wahnsinn. Ich habe rausbekommen, man kann tatsächlich zum Basecamp fahren und das will der machen. Von hier. Die ganze Geschichte nächste Woche hier im Bergcast. Freut euch drauf und wir fahren dann auch mit. Das ist ganz verrückt. Danke, dass du hier warst, Tina.
Ja,
schön,
sehr
schön.
Gerne.
Danke, dass du jetzt auch nochmal da warst in der zweiten Hälfte. Wie gesagt, da lag jetzt was dazwischen und sie ist extra nochmal gekommen. Das ist super cool. Alles für den Bergcast, alles für euch da draußen. Und wenn ihr Bock habt, abonniert doch gerne diesen Podcast, gebt uns eine feine Bewertung und kommt in die Bubble. Wir würden uns sehr freuen. Lernt da auch Tina kennen. Und Tina könnt ihr übrigens auch kennenlernen, wenn ihr auf das Instagram-Profil klickt, hier in den Shownotes. Und die ist so, wenn man ganz nett zu Tina ist, dann kriegt man bestimmt ganz nette Antworten zurück, wenn ihr Fragen habt.
Dann füge ich euch hinzu, ja.
Tschüss, Leute. Bleibt schön sauber. Bis bald.
Tschüss.